Mein Name ist Stefan Gass, ich bin Sommelier Restaurant Schwarzwaldstube vom Hotel Traube Thurnbach und arbeite seit 35 Jahren in diesem Restaurant. Ilka habe ich kennengelernt 2019. Damals hat sie in unserem Hausgastrestaurant gearbeitet und eines Tages stand sie in der Schwarzwaldstube und wollte mich sprechen und wollte einfach mehr über Wein wissen und hat mich dann gefragt, wie sie das am besten machen kann und nach einem längeren Gespräch hat sich dann entschlossen, dann den IHK-Sommelier zu machen. Aber als ich da vor mir hatte und so dieses Funkeln in den Augen gesehen habe, bin ich tatsächlich ein paar Tage später dann zu ihr gegangen. Also bin ich dann in das Hausgastrestaurant gegangen, was quasi auf der anderen Seite der Straße ist bei uns. Und habe sie besucht und sagte zu ihr, weißt du, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn du als Kommis-Sommelier in der Schwarzwaldstube anfängst. Und ein paar Monate später war es tatsächlich so, da hat sie dann für über 4 Jahre dann in der Schwarzwaldstube gearbeitet. Die Ilka ist extrem leidenschaftlich dabei, das muss man wirklich sagen, also wissbegierig und vor allem auch ihr Wissen weiterzugeben. Also das ist auch eine ganz große Begabung von ihr. Sie ist wirklich mit Schulungen ganz nah an den Mitarbeiter gewesen, hat sie einfach begeistert für das Thema Wein und also das ist wirklich ganz, ganz besonders bei ihr. Ilka ist auch eine exzellente Köchin und vor allem sie backt unheimlich gerne. Also sie hat uns immer wieder verwöhnt mit Kuchen, die sie dann nach den 2 freien Tagen mitgebracht hat. Also das muss man sagen, also auch dafür hat sie wirklich ein Händchen. Ja, mit Ilka hatten wir wirklich eine wunderbare Zeit. Wir haben viele gemeinsame Reisen gemacht, Weinreisen, Messen besucht. Und ab und zu mal hat sie mich sogar auch beim Mountainbike herausgefordert. Also auch da war sie mit extrem viel Elan und Ausdauer dabei. Also da musste ich mich dabei wirklich richtig anstrengen. Ja, ich war schon ein bisschen traurig, als sie dann nach 4,5 Jahren gegangen ist, aber ich habe dann gemerkt, es war der richtige Zeitpunkt. Die Ilka hat neue Herausforderungen gesucht, ist dann ins Ausland gegangen, ist ja jetzt wieder zurück nach Deutschland und hat, glaube ich, jetzt auch den richtigen Betrieb gefunden, wo sie sich wunderbar weiterentwickeln kann, wo sie auch mal wirklich auch als Chef da ist und mit einem großartigen Weinkeller, mit ein wirklich breites Spektrum an extrem spannenden Weine mit Jahrgangstiefen und vor allem auch ein ganz, ganz tolles Publikum in München. Also ich wünsche wirklich der IHK ein großartiger Weg für diesen wunderbaren Beruf. Und wer weiß, vielleicht werden uns unsere Wege ja irgendwann nochmal kreuzen. Also, alles Gute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und diese Folge zeigt mir ganz klar, dass das Leben manchmal anders spielt, als man es plant. Denn ursprünglich hatten wir geplant, diese Folge vor über einem Monat aufzunehmen. Also dann, als Ilka Seidner und Norris F. Konrad gerade im Tantris anfingen, diese großartige Position zu begleiten. Die Technik hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht und nach dieser anfänglichen Begeisterung, ja, wir präsentieren die neuen Sommeliers, haben wir uns überlegt, nein, es ist besser, einfach einen Monat zu warten und uns ganz entspannt auf diese Folge zu freuen. Und so haben wir sie heute hier, Ilka Seidner und Norris F. Konrad aus dem Tantris in München. Beides keine unbeschriebenen Blätter, zumindest in der europäischen Sommelierlandschaft. Ilka stand unter anderem viele, viele Jahre dem großartigen Stefan Gass in der Schwarzwaldstube Traube Thurnbach in Bayersbronn zur Seite, war kurzzeitig im Restaurant Jan, später im Alchemist und ist jetzt im Tantris und an der Seite von Norris F. Konrad, der als Assistant Sommelier auf der MS Europa die Welt bereist hat, im Programm von Andrea Caminada einige Stages absolviert hat, in The Jane in Antwerpen Head Sommelier war und nun zusammen mit Ilka Wein München auf den Kopf stellt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste dafür bedanken, dass sie dieses Projekt möglich machen. Denn dank ihnen sind sie beide heute hier. Herzlich willkommen, liebe Ilka Seidner und Noris Elf Kocher!
Ich bin wirklich froh, dass wir uns jetzt erst zusammenfinden, weil wir hatten das ja ganz, ganz ursprünglich mal vor, ich glaube, 3 Wochen geplant, als ihr direkt angefangen habt. Und dank technischer, man muss wirklich sagen, dank technischer Situation mussten wir uns verschieben. Jetzt seid ihr ungefähr einen Monat im Tantris und wahrscheinlich ein bisschen gesetzter. Und ich glaube, das ist für das Format, für den Podcast wesentlich zuträglicher, oder? Was denkt ihr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die letzten Wochen waren sehr busy. Alle Computer stehen, alle Mikrofone laufen. Also und wir sind jetzt auch ein bisschen entspannter nach der ganzen Zeit und ein bisschen mehr gesettelt, würde ich sagen, von unserer Seite aus.
Man ist dann immer so in dieser News-Phase oder man möchte dann so, jetzt möchte ich die Eindrücke mitnehmen. Deswegen dachte ich, wäre der Gedanke damals ganz, ganz spannend, euch direkt am Anfang mitzunehmen. Aber ihr hättet wahrscheinlich noch gar nicht so ein richtiges Gefühl für dieses komplexe System Tantris gehabt. Habt ihr das jetzt schon oder seid ihr angekommen? Oder wie lange wird es ungefähr dauern, bis ihr sagen könnt, jetzt sind wir richtig vollwertig da?
Ich glaube, das kannst du so pauschal gar nicht sagen. Ich finde es unglaublich spannend, was man innerhalb von einem Monat schon mitbekommen hat, was man auch mitbekommt von Gästeseite, aber letztlich, ich glaube, das, was so spannend ist beim Tantris, du kommst eigentlich morgens rein und du weißt nicht, was dich erwartet. Also es ist so unglaublich ambivalent und das nur von Service-Seite. Wir sprechen jetzt natürlich auch, wir nehmen das auf im November, vor Weihnachtszeit, wir haben Events, da flattert quasi jeden Tag eine neue Anfrage rein. Das ist schon teilweise sehr, sehr, sehr spannend. Und mit den ganzen Backoffice-Arbeiten, da muss man, glaube ich, erstmal reinkommen. Und da wird sich teils über Zeit erst zeigen, was noch dazukommen kann. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ich finde es sehr spannend, dass wir es nach einem Monat machen, wo wir beide so ein bisschen Fuß fassen konnten. Weil es war eine, glaube ich, sehr wichtige und intensive Zeit für Ilka und mich.
Was ist die größte Herausforderung? Sind es die Gäste, die ja im Tantris in München speziell sind? Ist es die Weinkarte, die ja schon in gewissen Bereichen legendär und ganz, ganz eigen sortiert oder etabliert ist? Sind es die Vorsommeliers, die euch vielleicht irgendwie zu schaffen machen, wenn man immer daran irgendwie gespiegelt gemessen wird? Oder sind es die Besitzer, ist die Familie Eichbauer, die am herausforderndsten ist, weil sie doch ganz klare Vorstellungen hat? Was war für euch der Punkt, wo ihr sagt, boah, damit musste ich erstmal klarkommen?
Nicht Zusammenarbeit mit Ilka.
Ja, voll. Ja, man muss sich erstmal einspielen. Ich glaube, jeder hat da so seine ja, Vorgehensweisen oder seine Einstellungen. Ich glaube, in vielen Teilen spiegeln die sich. In manchen Teilen hat jeder mal eine andere Meinung. Aber ja, ich finde, es läuft jetzt eigentlich schon ganz gut, muss ich zugeben, so von der Aufteilung. Erstmal Verantwortlichkeit, wer macht was an welchem Tag und wie teilen wir uns auf? Auch allein, wenn so viele Gäste kommen, allein mit der Menge, muss man zugeben, das ist was, da braucht man erstmal ein bisschen Zeit, weil halt einfach sehr, sehr viele Gäste kommen und du, wie es Noris gerade gesagt hast, du weißt nie, was an dem Tag kommt. Es kann sein, dass an dem Tag jeder Tisch irgendwelche verrückten Flaschen trinkt und du rennst. Und es kann sein, dass ein Tag jemand der Großteil Weinpairing nimmt und alkoholfrei und wir fahren aber noch und dann ist es mal ein bisschen entspannter. Aber das ist wirklich selten.
Ja, das war natürlich auch absoluter Scherz. Ich finde, Ilka und ich, wir haben uns sehr, sehr schnell gefunden, was Service auch ging. Und es ging echt fixer als erwartet, dass Voll. Man sich so gut eigentlich auch versteht. Was, glaube ich, am Anfang sehr herausfordernd war, es ist halt wirklich sehr viel Arbeitslast, was im Service und nach dem Service und zur Vorbereitung des Service gemacht werden muss. Und wir wollen das natürlich gleichmäßig aufteilen und haben dann so ein Rotationssystem geschaffen, dass jede Woche jemand eine andere Verantwortung hat. Sprich, wir machen eine Woche lang das à la carte Restaurant und eine Woche lang Office. Und der die Woche davor dann im Menü-Restaurant ist, macht dann die ganzen Mise en Place-Arbeiten. Und sich daran dann anzufinden und zu schauen, wie macht der andere seine Arbeit, worauf legt der andere Wert, das war, glaube ich, das Größte, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet. Aber sonst, wie Ilka sagte, bin ich auch unglaublich zufrieden schon, wie wir das Ganze angehen.
Ja, ich finde vor allem auch, wenn man auf Zusammenarbeit schaut, ich glaube, der große Vorteil des Ganzen war, dass wir in den wichtigen Punkten eigentlich bisher immer einer Meinung waren. Und wir auch das, was wir ändern wollen, gemeinsam ändern wollen, da dieselbe Vorstellung haben, dieselbe Erfahrung. Du hast gerade gefragt gehabt, was sind Schwierigkeiten? Allein einfach mal sich kurz, man muss sich an den Keller gewöhnen und wir sind zum Beispiel heute Nachmittag, haben wir noch ein Großprojekt und sortieren unseren Tageskeller neu, ordnen das alles nach unserer Vorstellung, so wie wir es wollen, damit wir einfach die Weine auch finden und damit wir einen vollen Überblick haben. Und da haben wir jetzt die letzten Wochen so ein bisschen die Zeit aufgewendet, da uns ein klares Konzept zu überlegen, genau zu überlegen, wie machen wir es? Und zwar ohne, so wurde es immer gemacht, sondern wie wollen wir es machen? Und ich glaube, da einen Weg zu gehen und da sich sehr einig zu sein, das ist so das Beste, was du haben kannst in dem Fall. Also
seid ihr bei dieser Neukoordination oder Neuplanung des Weinkellers der Abfolge, seid ihr da vorgeprägt? Also ihr habt ja legendäre Stationen beide, auf die ihr verweisen könnt. Haben die euch irgendwie da inspiriert und ihr versucht das mehr oder weniger in dieses Haus Tantris zu etablieren? Oder seid ihr jetzt komplett eigenkreativ und versucht, was ganz, ganz Neues und Kreatives zu innovieren?
Na, ich glaube, du kannst dich von deinen Vorerfahrungen niemals so wirklich emanzipieren. Also alles, was du mindestens einmal gesehen hast und verstanden hast, das kommt ja in deinen Erfahrungsschatz mit rein. Und ich glaube, das ist halt genau das, was Ilka gesagt hat, was so spannend ist, weil Ilka hatte da vorher schon einen riesen Weinkeller, mit dem sie arbeiten durfte. Ich hatte immer sehr, sehr punktuelle und präzise Weinkeller, die sich auf Einzelflaschen konzentriert haben. Und ich glaube einfach, wenn es um solche Systeme geht, ist es einfach spannend, alles mal zusammenzuwerfen und dann zu schauen, was funktioniert am besten. Wollen wir jetzt etwas, was wirklich bulletproof ist und wo jede Position fix geschrieben ist? Oder wollen wir etwas, was vielleicht etwas visueller ist, wo man ein-, zweimal genauer nachschauen kann, aber dafür intuitiver arbeiten kann? Und das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Kombination. Beispielsweise den Tagesweinkeller, den wir jetzt umstellen, das ist natürlich auch ein Showroom, der steht bei uns mitten im Restaurant. Das sollte natürlich auch visuell sehr, sehr schön aussehen, aber sollte auch für Ilka und mich einfach zum schnellen Arbeiten gedacht sein. Man nimmt die Flasche auf, geht rein, holt sie gekühlt raus, ist am Gast. Das ist ja was ganz anderes als jetzt im Keller oder im Außenlager, wo ich Positionen wirklich zum Lagern lasse. Weil da muss es natürlich dann wirklich penibel aufgeschrieben sein, dass jeder alles zu jeder Zeit finden kann. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Konzepte, die wir jetzt gerade ausarbeiten, was vorher unter einem Reiter, sage ich mal, gelaufen ist, was wir als im Moment nicht mehr zeitgemäß sehen, beziehungsweise nicht mehr mit, wir sind jetzt zwei Leute im Sommelier-Team, vorher war das Sommelier-Team immer größer, was wir jetzt einfach zu zweit besser stemmen können.
Wie macht ihr das? Wie plant ihr sowas? Setzt ihr euch dann abends bei drei Flaschen Wein hin und wer zuerst aufgibt, hat verloren und der andere bestimmt? Oder schreibt ihr das zusammen? Macht ihr da jedes Mal ein Konzept? Weil so urgeplant läuft's ja bei den wenigsten. Meistens ist es ja, wie du sagst, dass es halt einen Chef, einen Head Sommelier gibt, der dann irgendwie seine Kommis anweist und sagt, du räumst die Kisten aus, ihr könnt euch da reinteilen. Wie kann man sich's vorstellen, wenn ihr sowas plant, weil es ist ja auch Zeit, die in einem ohnehin relativ knappen Tag, in einer Tagesplanung sehr, sehr viel frisst.
Ja, das ist tatsächlich, das ist das, was ich auch meinte mit, ich bin froh, dass wir da so einer Meinung sind in vielen Dingen, weil ich glaube, es könnte uns noch viel mehr Zeit rauben, wenn wir da so unterschiedliche Vorstellungen hätten. Grundsätzlich nutzen wir immer die Zeit dazwischen. Also wir haben morgens unsere ein, zwei Stunden, die wir vor Servicebeginn haben. Wir haben nachmittags nochmal unsere ein, zwei Stunden und abends. Und durch diese Aufgabenteilung, glaube ich, geht's auch darum, dass wir uns gegenseitig in dem Sinn vertrauen. Und dann ist es eine gemeinsame Entscheidung, aber auch, okay, wir wollen es ungefähr so machen, der eine arbeitet es dann aus. Und dann checkt man es, bevor es fertig ist, nochmal, hey, wärst du glücklich, wenn wir es so und so machen? Also wir machen quasi immer die Vorbesprechung gemeinsam. Also zum Beispiel haben wir über die Weinkarte geguckt und geguckt, okay, welche Positionen wollen wir tendenziell eher abverkaufen? Wo wollen wir vielleicht was dazu kaufen? Da einfach mal gemeinsam eine Basis, das ist natürlich was, da muss man gemeinsam drüber schauen. Und dann, wenn wir jetzt genau auf die Weinkellerplanung gucken zum Beispiel, hatten wir uns besprochen, wo soll was liegen, bei welchen Temperaturen? Das ist das mal quasi die grobe Basis. Und dann habe ich mich mal mit der Karte rangesetzt und habe gesagt, okay, ich plane es jetzt einfach mal durch. Ich gucke jetzt einfach mal, welcher Wein bekommt quasi welchen Platz. Und eben unter dem Aspekt, wir haben ja vorher besprochen, wo wollen wir mehr kaufen, wo brauchen wir dann eben noch Platz, wo muss ich Sachen freilassen, damit das quasi reinpasst. Und dann habe ich quasi diese Planung fertig gemacht. Noris hat sich im Keller drum gekümmert, dass alles, was wir neu geholt haben, quasi dann an seinen Platz kommt. Und so hat quasi jeder an dem Teil seinen Fokus gehabt. Und dann am Ende haben wir uns nochmal besprochen, hey, das und das war jetzt der Fakt. Noris sagt mir, hey, ich habe das und das und das und das jetzt dahin gemacht. Und ich habe gesagt, hey, ich hätte es jetzt so fertig geplant, passt das. Und ich glaube, darum geht's, dass man sich gegenseitig in den Sachen dann auch aufeinander verlässt, aber halt die wichtigen Grundentscheidungen gemeinsam vorher trifft.
Passt ihr vom Stil beide zueinander? Also welcher Weinstil würde zu euch jeweils passen? Habt ihr da gleiche Ansätze oder seid ihr total unterschiedlich?
Grundsätzlich schätze ich von dem, was wir bis jetzt verkostet haben. Ich meine, man lernt sich ja da immer noch kennen. Also ich würde jetzt sagen, ich war letztens mal ganz froh. Noris hat mir mal gesagt, hey, 200 Euro, welche Flasche würde ich am wenigsten Pinot Noir Rot bestellen? Und ich bin dann so ein bisschen durchs Restaurant gelaufen und irgendwann kam der Moment, hey, ich weiß genau, was er nehmen wird. Und dann war ich so happy, cool, dass ich ihn tatsächlich da in dem Moment mal erraten konnte, weil man merkt, okay, man lernt sich langsam kennen.
Ja.
Aber das würde ich jetzt noch nicht in jedem Bereich sagen können. Aber ich glaube, tasting-technisch, wenn wir bis jetzt mal gucken, okay, was hat uns gefallen? Wir waren auch bei der Vinoterial Roadshow gemeinsam. Da waren wir sehr d'accord, also in einer Einstellung. Also ich persönlich mag sehr pure Weine, sehr geradlinige Weine. Ich mag Säure, Mineralität. Ich mag es nicht, wenn es zu fett ist vom Stil her. Ich bin aber extrem offen. Also auch Natural Wine oder was jetzt nicht Natural. Aber wenn es sauber ist, wenn es gut ist, bin ich offen für alles.
Ich glaube, davon kann sich kein Sommelier lösen, von Säure, Mineralität, Herkunft und Klarheit. Das war ganz lustig, weil ich war jetzt, gestern war ich in Salzburg und durfte ein paar deutsche Weine vorstellen und vor allem auch deutsche Rieslinge. Und dann ging es halt auf der Messe um den Unterschied zwischen deutschen und österreichischen Rieslingen und was sich da bewegt. Und es war ganz cool zu sehen, dass die Leute, die in der Branche gearbeitet haben, die wollten diese klareren Stile und Stile, die vielleicht mal ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben, aber die Konsumenten, die wollten halt ein bisschen mehr Komfort. Und ich glaube, Sommies stehen generell sehr, sehr gerne auf Säure. Und ich glaube, da gehe ich mit Ilka d'accord. Das, was wirklich lustig ist, bezüglich der Flaschenstory, die Ilka gesagt hatte, eine Position, über die wir vorher gesprochen hatten. Und ich hatte gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür aufbringen würde und bezahlen würde. Und wie wir damit verfahren, weil wir ja den Plan gemacht haben, was wollen wir abverkaufen und was wollen wir halten. Und dementsprechend ist dann dieses kleine Rätsel für Ilka entstanden. Ich bin generell im Service gerne, dass ich irgendwie so kleine Rätsel beziehungsweise so kleine Aufgaben stelle, einfach nur aus Jux und Dullerei, was natürlich irgendwie den anderen auch zum Denken anregt oder auch gerne mal einfach zeigt, wie man zu Wein steht, um ganz, ganz indiskret seine Meinung quasi einfach mal zu präsentieren. Was mein Weinstil angeht, ich bin da genau d'accord. Ich stehe aber auch sehr, sehr gerne auf etwas mehr Frucht und auch vor allem auch auf Reife, was den Wein angeht. Trinkst du eigentlich persönlich viel zu jung, aber wenn ich mal gereifte Weine probiere, dann bin ich eigentlich immer im siebten Himmel. Und sonst denke ich schon, dass Ilka und ich sehr gleichen Stil fahren.
Ich finde diese Konstellation, die ihr bei euch habt, unglaublich spannend, weil ich wüsste kein anderes Haus in Deutschland, wo das so stark gegeben ist, dass zwei Fachleute auf Augenhöhe ein solches Haus begleiten, dann wiederum prägen. Also eine Grundkonstellation letztlich des Tantris war ja immer, dass die Sommeliers eine ganz, ganz starke Ausstrahlung auch haben nach außen. Und da sehr eigendynamisch die Gäste begleiten. Und in einer Zeit, wo Sommeliers eigentlich mehr und mehr reduziert werden, von den deutschen Sternerestaurants haben nur 60% noch überhaupt noch einen Sommelier und 30% davon überhaupt einen eigenständigen Sommelier. Also die meisten haben eine Doppelverantwortung als Maître. Hat man es bei euch anders gedacht und hat wahrscheinlich auch aufgrund der Größe des Restaurants, aber eben auch wegen der Konstellation, wegen dem Weinschwerpunkt, der bei euch gelebt wird, diese Idee der Doppelspitze irgendwie eingeführt. Das finde ich unfassbar, das finde ich großartig.
Ja, also das Tantris hat das Ganze ja quasi damals nach dem Mona schon angefangen im Servicebereich, also mit Maxi und Jenny, die im Restaurant Tantris im Endeffekt die Service-Doppelspitze gebildet haben. Und ich glaube, es war dann auch einfach ein Fazit dessen, dass halt genau dieser Aufgabenbereich Wein hier so riesig ist und es einfach so viele Gäste gibt, die einfach auch zum Teil nur wegen des Weines kommen. Die kommen natürlich auch wegen der Küche. Aber es gibt auch einige Gäste, die wirklich kommen, weil sie halt sagen, hey, diese Weinkarte. Und ich glaube, Doppelspitze ist natürlich immer so ein Thema, funktioniert es nicht. Ich glaube, es funktioniert vor allem im Tantris deswegen, weil es so viel ist, weil wirklich so viel zu machen ist und weil es nicht quasi zu wenig Aufgaben gibt, dass sich zwei Leute um eine Aufgabe streiten würden, sondern so, dass wir es wirklich sehen mit, hey, ich bin froh, dass der andere da ist und dass wir uns diese Aufgaben aufteilen, weil alleine wäre es auch einfach zu viel. Und allein Präsentation am Gast, wenn wir uns angucken, natürlich, es gibt das Restaurant Tantris mit 2 Sternen, es gibt das DNA, also das à la carte mit 1 Stern. Und dann würde man im ersten Moment denken, ja, okay, also das 2 Sterne braucht auf jeden Fall ein Sommelier und 1 Stern, ja, wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht. Wenn man aber genauer reinschaut, dann ist das DNA kleiner als das Restaurant Tantris, ist aber à la carte. Und dadurch, dass es à la carte ist, sind die Gäste natürlich viel mehr auf Flaschen und viel mehr auf hey, ich suche mir was Passendes raus, ich esse eh nicht so viel Verschiedenes, ich kann mir eine Flasche und dann brauchen die Beratung. Während das große Restaurant einfach auch zu groß ist, dass da auch so viele Leute sind, die Hilfe brauchen, die jetzt nicht einfach den einfachen Weg gehen. Also Wine-Pairing ist natürlich gefragt, aber ist nicht immer die Wahl Nummer 1 bei den meisten Gästen. Und ich glaube, dadurch, das könnte einfach eine Person nicht an allen Gästen repräsentieren, allein das Haus. Du möchtest dir jemanden, der dahinter steht und der auch erklärt, hey, das wollen wir machen. Und der das quasi auch besser machen kann als ein Kommi einfach nur, der sich darum kümmert.
Wie teilt ihr das auf, wenn ihr es aufteilt? Also ihr sagt ja, dass ihr die Aufgaben abwechselnd bespielt. Ist dann heute jemand im DNA und morgen jemand im Menürestaurant und nächste Woche tauscht ihr? Oder Wie ist das grundsätzlich? Habt ihr Stationen? Habt ihr dann da auch verschiedene Arbeitsbereiche? Einer ist der Runner, der die ganze Zeit die Flaschen holt, und der andere ist nach draußen und der Kleine ist da für den Abend? Oder wie gestaltet ihr das?
Also so wie es der Noris im Endeffekt vorhin mal auch angeschnitten hat. Also wir teilen uns das wirklich, ich würde sagen 50-50 auf, aber auch pro Woche. Das heißt, einer kümmert sich in einer Woche komplett um das DNA, macht aber dann vor allem abends, wenn natürlich noch mal mehr Gäste sind, immer eine kleine Station aus dem großen Restaurant mit. Das ist dann die Station C, so nennen wir die. Und der andere kümmert sich quasi um das große Restaurant und um die restlichen 2 Stationen, die noch übrig sind. Und da arbeiten wir nebeneinander. Also das ginge gar nicht, dass da einer alles aufnimmt und der andere alles holt. Das geht zeitlich nicht, sondern wir arbeiten nebeneinander, und wenn wir merken, hey, bei dem brennt's gerade, da sind Tische, die warten, die haben die Weinkarte und du siehst, der rennt gerade eh, dann schaust du natürlich zum anderen mal rüber und sagst, hey, brauchst du Hilfe, oder du fragst dich zwischendrin des Service immer, hey, wie läuft's, kann man irgendwas machen, oder ich gehe jetzt gleich in den Keller runter, kann ich dir was mitbringen? Eher ein nebeneinander, miteinander arbeiten, würde ich sagen, ist es in dem Fall.
Zum Thema der Doppelspitze, dadurch, dass man einfach 2 Leute hat, die auch durchgängig auch mit den bürokratischen Aufgaben des Sommeliers zu tun haben, also Lagerbestände etc. pp., kann man sich natürlich auch einfach komplett drauf verlassen, dass auch wenn man fast räumlich getrennt ist zwischen Menü und dem à la carte Restaurant, unser à la carte Restaurant ist wesentlich weiter hinten im Tantris gelegen, da kann man nicht so schnell reinschauen, aber man kann sich komplett drauf verlassen, dass der Service da läuft. Und man muss ja auch dazu sagen, nur weil es ein Einsterner ist, die Küche, die wir da servieren, ist ja trotzdem pure Klassik, pure Poesie und wahnsinnig schön. Und da kann man auch mal Gäste haben, die sagen, ja, ich möchte jetzt ein Grand Cru glasweise. Und da kann man dann wirklich sagen, okay, der ist in besten Händen. Ich muss mir jetzt nicht irgendwie die Gedanken machen, falls ein Kommi zu mir kommt und sagt, ich brauche ein Grand Cru glasweise. Sondern man kann sagen, okay, Ilka oder Noris, die wissen schon, was sie machen. Und von dem her ist es einfach im Service unglaublich hilfreich, 2 Leute zu haben mit gleicher Verantwortung, gleicher Entscheidungsgewalt und Entscheidungskraft. Und im Backoffice genauso. Also es gibt ja überall Punkte, die einem besser oder schlechter liegen. Und dementsprechend, wenn man sein Ego zur Seite nimmt, dem anderen Respekt erweist und im durchgängigen Dialog ist und auch einfach offen ist für neue Ideen, kann eine Doppelspitze, glaube ich, sehr, sehr gut laufen. ich glaube, man muss sich so ein bisschen von dieser Angst entfernen, dass Restaurantleitung oder Management nur aus einer Person besteht und die ist dann quasi über allem im Service und thront am Gast. Das funktioniert ja nicht mehr. Die Leute wollen nicht nur eine Kontaktperson am Gast haben oder die Gäste wollen nicht mehr eine Kontaktperson. Sie wollen das Team kennenlernen. Sie wollen verschiedene Persönlichkeiten am Gast. Und ich glaube, das ist einfach dann unsere ganz, ganz starke Stärke bei uns. Wir haben einen Stationsleiter, aber auch generell neben dem Stationsleiter stellt die Restaurantleitung, die Sommeliers. Jeder stellt quasi Gänge ein oder teils werden auch einzelne Weine zur Weinbegleitung von der Restaurantleitung erklärt. Ich glaube, das gibt eine unglaublich charmante Dynamik mit am Gast. Und der Gast hat die Möglichkeit, einfach viel, viel mehr Leute und viel, viel mehr Persönlichkeiten zu sehen im Laufe seines Besuches.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil, aber die Friseursituation, wird die damit nicht außer Kraft gesetzt, die ganz, ganz viele Gäste in irgendeiner Form dann wertschätzen? Also sprich, wenn ich zum Friseur gehe, möchte ich ja eigentlich sagen, so wie immer, und möchte nicht jedes Mal meinen Stil komplett von vornherein neu erklären. Was ja viele Sommeliers, die ja eine gewisse Größe oder Klasse haben, eigentlich auch immer als Kernkompetenz hatten, dass sie einen Gast wiedererkannt haben, reinkamen und gesehen haben, Mensch, der trinkt, keine Ahnung, Burgund Grand Cru oder Riesling Gutswein aus der Literflasche, der kann das wie immer genießen. Wie geht ihr damit um, dass es eigentlich nicht mehr diesen Stamm- oder Kernsommelier gibt, die Vertrauensperson, die eigentlich mein eigenes Weinleben besser kennt als ich selber?
Na, wir stellen uns halt am Gast vor und stellen auch gegeneinander vor. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Gast habe, dann ist es ja ganz klar, dass wenn die Ilka jetzt vorne im Menü-Restaurant ist, dass ich zum Gast gehe und sage, das ist die Ilka. Die Ilka ist eine coole Socke und die macht genau das Gleiche wie ich. Sie ist gebrieft und schießt einfach los. Wenn es jetzt junge Leute sind, dann wahrscheinlich auch genau in dem Wortlaut. Aber alternativ denke ich schon, dass wir einfach im Dialog beziehungsweise im durchgängigen Austausch sind, was Gäste betrifft und Stammgäste vor allem, was getrunken wurde. Das wird auch klar notiert und dann sind wir eigentlich davon gelöst, dass man das alles im Kopf halten muss, sondern können zur Not immer wieder nachschauen, was wurde getrunken. Und das ersetzt das quasi diese reine Kopfaufgabe und ermöglicht uns dann quasi direkt auf den Gast zuzugehen und zu sagen, hey, ich weiß ganz genau, was du trinkst, du kannst mir vertrauen. Wir machen das jetzt zusammen.
Ich sehe das genau, vor allem auch, wir notieren uns das ja nochmal zusätzlich, wenn jetzt irgendwie besondere, wenn es jetzt wirklich mal Gäste sind, die zum Beispiel noch keine Stammgäste sind, aber der sagt mir an einem Tag ganz klar, hey, das und das mager und er kann das überhaupt nicht leiden und der hat was probiert und hat gesagt, nee, das ist es nicht. Oder wenn es halt jemand wirklich ist, der speziell ist, dann notieren wir solche Sachen alle einfach nochmal fest, dass du dich quasi in einem Monat, wenn er wieder kommt, wirklich auch dran erinnern kannst und halt der Austausch untereinander, also wie es Noris gerade gesagt hat, gegenseitig vorstellen, gegenseitig, den Stammgästen wurden wir auch immer gemeinsam vorgestellt, also die ersten Male, die ersten Wochen oder ersten Monate jetzt, sag ich mal, bis mal alle da waren, hat das immer unsere Restaurantleitung übernommen, hey, die haben uns zwei mit hingenommen, das ist der Noris, das ist die Ilka und dann geht's eigentlich von vornherein los, weil die Stammgäste, die sind super offen, die haben mit ganz, ganz offenen Armen sind die uns entgegengekommen und haben sich gefreut, dass wir da sind und ich glaube, wenn du dann da mit offenen Armen zurückkommst, sage ich mal so, dann vertrauen die dir da sehr, sehr schnell. Also so war jetzt die Erfahrung, die ich jetzt hier, so wie ich es jetzt bis jetzt wahrgenommen habe.
Wenn du aus dem Hause Falkenberg eine Flasche, it's not a sin, zum Beispiel Ingwer-Bitterorangenschale oder Himbeer mit Minze in der Hand hältst, kommen diese aus einem Haus, das älter ist als die Vereinigten Staaten. Ja, Falkenberg wurde 1786 von Peter Josef Falkenberg, einem Holländer mit Vision, gegründet. Und der gute Peter Josef hat nicht nur Wein gemacht, er hat den deutschen Wein quasi für die Welt erfunden. 1786 schon Kisten nach England und Amerika verschifft, als die meisten doch dachten, Wein käme nur aus Frankreich. Und nur falls du denkst, Liebfrauenmilch sei ein 70er-Jahre-Kitsch, bist du komplett falsch. Falkenberg hat 1872 als erster Liebfrauenmilch exportiert und damit Geschichte geschrieben. Sogar Queen Victoria hat sich daran erfreut. Und heute
239 Jahre später, gehört immer noch 90% des legendären Liebfrauenkirchenstücks der Familie. Das ist quasi der heilige Gral des Rieslings, direkt neben der Kirche in Worms. Aber jetzt kommt's. Die gleichen Leute, die seit Jahrhunderten weltweite Weinstandards setzen, haben sich mal gedacht, lass uns mal was richtig Freches machen. Und deshalb gibt's jetzt It's Not a Sin. Ein entalkoholisierter Riesling, der dir erlaubt, schon um 11 Uhr morgens zu sündigen. Und das ohne, dass dich jemand schief anguckt. Du wunderst dich über den Namen It's Not a Sin? Weil Genuss keine Sünde ist. Auch nicht, wenn du Auto fahren musst oder einfach keinen Kater willst. Heute haben wir die Varianten Ingwer, Bitterorangenschale und Himbeer mit Minze. Falkenberg hat die Geschmackspalette konsequent erweitert, weil eine Sünde allein nicht gereicht hat. Nimm dir bitte zuerst die Ingwer Bitterorangenschale. Erster Schluck, bäm! Der Ingwer zieht dir in die Wache wie ein kleiner asiatischer Boxer. Und dann kommt die Bitterorangenschale und sagt,
ruhig, Brauner, ich mach das weich.
Schmeckst du die Rieslingbasis? Natürlich, das ist ein echter deutscher Riesling, nur dass der Alkohol sanft herausmassiert wurde. Vakuumdestillation, ganz fein, damit die Aromen erhalten bleiben. Du denkst, alkoholfrei schmeckt immer wie Traubensaft mit Reue? Nee, falsch. Hier sind nur natürliche Aromen drin, also kein Chemiebaukasten, alles sauber clean. Und dann wechseln wir zum Himbeer-Minze. Schenk ein, los. Und natürlich hältst du zuerst das Glas in das Licht. Siehst du dieses zarte Rosa? Komm, lass mich kitschig werden und sagen, als hätte jemand einen Sommerabend in die Flasche gesperrt. Und dann wirst du neugierig und riechst dran. Das machen wir Weinleute so. Und die Himbeere explodiert förmlich, ganz frisch vom Strauch. Und dann diese kühle Minze, die in der Nase kitzelt. Du musst fast niesen vor Freude, oder? Erster Schluck, Himbeere tanzt dir auf der Zunge. Süß, aber nicht klebrig. 38 Gramm Restzucker. Das fühlt sich echt an wie ein Himbeerkuss. Und dann kommt die Minze. Ganz hinten, ganz frech. Als wollte sie sagen, hey, ich bin die coole Schwester. Spürst du es, Monsieur? Dieses feine Prickeln, das über die Zunge rollt. Das ist kein billiger Sprudel. Das ist Champagner-Niveau ohne Reue. Stell dir vor, du sitzt auf der Terrasse, die Sonne scheint. Du trinkst das eiskalt. Niemand kann dir was, weil 0,0% Alkohol. Und du fragst dich, warum das so genial schmeckt. Weil sie zuerst einen richtig tollen Riesling kälteln und dann den Alkohol rausziehen. Die Aromen bleiben, der Charakter bleibt, nur der Kater fliegt raus. Du kannst das pur trinken, auf Eis, mit Minzblatt garnieren oder heimlich in die Wasserflasche vom Chef kippen und niemand merkt's. Und natürlich findest du das auch in Sterne-Restaurants und nicht nur bei Tante Gertrud. Du denkst, das sei was für Schwangere oder Autofahrer? Nein, das ist für alle, die Genuss wollen, ohne am nächsten Tag zu leiden. Die Flasche sieht aus wie ein Parfum. Matt, schwarz, Goldschrift. Du stellst sie ins Regal und denkst, boah, ich hab Stil. Du öffnest sie und denkst, Moment, das ist ja gar kein Wein mehr. Das ist ein Event. Die Ingwer-Version macht wach, Himbeer-Minze macht happy. Zusammen hast du ein praktisches Duo, das dein Leben verbessert. Du kannst es zum Brunch trinken, zum Grillen, zum Netflix-Abend und immer fühlst du dich wie ein Rockstar ohne Reue. Falkenberg können nicht nur seit Jahrhunderten großartige Riesling verkaufen, nein, sie erfinden die Party neu, alkoholfrei. Und du riechst noch einmal dran. Himbeer-Minze, riechst du das? Als würde dein Garten direkt ins Glas spucken, im positivsten Sinne. Und die Kombination aus Ingwer und Bitterorangenschale ist wie ein Sonnenaufgang in Thailand. Falkenberg hat 1786 angefangen, die Welt mit deutschem Wein zu beglücken. Und macht es 2025 immer noch. Nur jetzt auch ohne Promille. Das ist kein Ersatz, das ist eine Verbesserung. Genuss 2.0. Falkenberg sagt, Sünde war gestern, heute heißt es, it's not a sin. Und du bist mittendrin. Vielen Dank für diese großartige Idee, für dieses tolle Produkt dem Hause Falkenberg und natürlich dem deutschen Repräsentanten, dem Handelshaus Segnitz.
Ihr habt relativ viel über die Background-Arbeit gesprochen. Bei Künstlern ist es ja so, dass 90% ist Proben und Üben und 10% ist dann die eigentliche Performance. Wie sieht das bei Sommeliers aus? Wie viel Zeit nimmt die Background-Arbeit in Anspruch und wie viel Zeit Performance habt ihr draußen? Also die Performance-Zeit ist ja mehr oder weniger festgelegt durch die Öffnungszeiten des Restaurants im Großen und Ganzen. Aber wie viel mehr Kram habt ihr im Hintergrund noch zu machen?
Ach ja, also ich sag mal, ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, anhand dessen, dass die Restaurantöffnungszeiten ja das schon vorgeben, ist die Performancezeit natürlich die größte. Also ich meine, ein Sommelier zeigt sich ja erst wirklich am Gast, auch wenn er, wie er mit den Flaschen umgeht, wie er die Empfehlungen macht, dass er wirklich auf den Gast hört und nicht das verkauft, was er denkt, sondern das, was wirklich jetzt dem Gast gefällt. Ich sag mal so, das ist das, was natürlich unseren Tag eigentlich zum großen Teil ausmacht. Wobei natürlich vor allem bei großen Gruppen und so weiter die Vorbereitungszeit schon wichtig ist, weil, wie wir es vorhin mal kurz hatten, dass Noris gesagt hat, hey, und da kommt jeden Tag eine neue Veranstaltung und Weihnachtszeit und wir machen das Event und das Event. Da geht's natürlich um Planung im Voraus, da bekommen wir ein Budget, da bekommen wir das Menü vorgegeben, aber dann müssen wir auch die entsprechenden Weine im Endeffekt setzen. Und das ist natürlich schon Zeit, würde ich sagen, die relativ viel Aufwand nimmt aktuell, wie die Zeitaufwand braucht, dass die Weine auch wirklich alle da sind, wenn die Gäste kommen, dass wir nicht irgendwie, wir haben sie zwar, aber sie sind quasi im falschen Outlet. Mhm. Das bringt uns ja dann nicht. Also das sind Sachen, die brauchen gerade aktuell noch sehr viel Zeit. Planung wird immer Zeit brauchen. Aber ja, es geht um Effektivität im Hinten raus, würde ich sagen. Also die Präzision im alles genau führen und wenn alles einmal jetzt so strukturiert ist, dass man sich quasi darauf verlassen kann, es gibt eine klare Regel, was passiert, wenn der Wein kommt, wo wird er quasi in den Keller geladen und wie wird im Tageskeller verfahren, damit wir quasi da keine Unstimmigkeiten haben und 50.000 Mal nochmal alles nachchecken müssen, ob es wirklich so ist, wie wir es gerade in unserem System haben. Ich glaube, wenn diese ganzen Fehler, wenn das Ganze einmal so gemacht ist, dass wir da eine hundertprozentige Übersicht haben, dann nimmt diese Backarbeit nochmal ein bisschen an Zeit ab, würde ich sagen. Aber du brauchst sie natürlich. Also Vorbereitung für solche Events und so weiter, es braucht immer Zeit.
Aber hält sich das die Waage? Ist das immer gleich gewichtet? Also 5 Stunden Service gleich 5 Stunden Vorbereitung? Oder ist es ein 2 Stunden Vorbereitung? Oder wie bei Künstlern 10% Service und der Rest ist Vorbereitung? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Kann man, glaube ich, nicht. Also ich sag ja, in der Gastronomie gerade jetzt hier 10 Stunden vom Tag gehören pur dem Gast. Und für mich ist auch ganz, ganz wichtig, du bist als Sommelier in der Position, du musst dich mindestens, das ist der Anspruch, selbst finanzieren, deine Position selbst finanzieren, aber auch natürlich für die Profitabilität des Ladens arbeiten. Das heißt, wir starten mit dem Aperitif, fahren fort über den Service und enden beim Digestif oder noch besser beim After-Dinner-Cocktail an der Bar. Und bis dahin muss man den Gast begleiten. Bis dahin muss er einfach die ganze Zeit in den Händen liegen, muss dir vertrauen können. Und das klappt natürlich nicht, wenn du nebenbei noch immer wieder zurück ins Office rennst und sagst, okay, jetzt habe ich in der Zwischenzeit noch die Möglichkeit, 3 Mails zu schreiben. Das geht sich meistens zeitlich erst gar nicht aus. Aber allein das Gedankengut zu haben, okay, ich bin jetzt rein für den Gast da und der Gast verdient es nicht nur guten Service zu haben, sondern auch in der Zwischenzeit die freie Sekunde, die ich habe, im sauberen Restaurant zu sitzen. Das heißt, zwischendurch natürlich auch zu sorgen, dass die Atmosphäre stimmt. Und mit der Vorbereitung, ganz klassisch natürlich vor dem Service, haben wir vom Abendservice immer 1 Stunde Vorbereitung, wo einer Mise en Place macht, der andere ist im Office. Zum Morgen machen wir das genauso und dienstags ist eigentlich unser kompletter Office-Tag, wo wir auch geschlossen haben, wo wir dann einfach Bestände checken, Inventuren machen, Teilinventuren, Events besprechen, größere Projekte, die wir planen, exklusiv Besuche zu Winzern, Kontakt und da geht einfach der ganze Dienstag dabei drauf, wo wir sagen, da kümmern wir uns wirklich nur um das, was wirklich gemacht werden muss.
Wo kann von eurem Bewusstsein, von eurem Gefühl ein Sommelier wirklich brillieren? Ist es in der Weinansprache, in der Kommunikation oder ist es im Service?
Also für mich ist das Wichtigste definitiv der Service am Gast und den Gast zu lesen und dem Gast das Gefühl zu geben, ihm, auch wenn man quasi gerade keine Zeit hat, dem Gast das Gefühl zu geben, ich habe jetzt die Zeit für dich, ich berate dich jetzt, bis wir genau das gefunden haben, was du gerne möchtest. Und dann im Endeffekt natürlich den Wein auch so zu servieren in der Temperatur, wie der Gast sich das wünscht. Ich bin kein großer Fan von zu viel Show. Also Ich dekantiere gerne, aber nur, wenn es auch nötig ist. Ich mag den Wein nie zu viel nehmen. Also ich bin da oft jemand, der da eher mal ein bisschen vorsichtig ist mit, dekantiere ich den Wein jetzt oder nicht, weil ich es auch mag, wenn der Wein sich ein bisschen im Glas entwickeln kann. Also wenn man ihn zu vorschnell dekantiert, dann kann man halt auch dem Gast ein bisschen an Erlebnis nehmen, weil man halt ihm genau eine gewisse Entwicklungszeit im Glas quasi nimmt. Während auf der anderen Seite natürlich manche Weine das auf jeden Fall brauchen. Also da bin ich wirklich jemand, der versucht, den Gast zu lesen. Was möchte der Gast? Was möchte der Gast von dem Wein? Und wie bringe ich jetzt den Wein in genau der Form, wie er sich das vorstellt, an den Gast oder zu ihm hin?
Finde ich total spannend, weil ich eine ganz, ganz andere Meinung habe. Also ich bin eher jemand, der eher forscht beim Lüften, beim Dekantieren, beim Karaffieren ist und versucht, den Wein schon weiterzubringen, als viele es sonst machen oder mögen, weil ich immer das Gefühl habe, und da kannst du mich total gerne korrigieren, dass der Wein wirklich nur eine Chance hat, um sich zu präsentieren. Und das ist der Moment, wo der Gast den Wein erstmal bewusst probiert und selten rekonstruiert er seine Meinung über den Wein. Und die Weine haben dann trotzdem noch so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten, wenn es nicht unbedingt ein 1932er Blablabla ist, sich zu entwickeln und noch so viel Tiefe zu zeigen. Aber diesen ersten Moment, wenn der Gast den Wein bekommt, dann muss der Wein absolut perfekt sein und darf nicht verschlossen sein.
Ja, also verschlossen sollte auf keinen Fall sein. Aber ich finde, es kommt, auch das ist wieder so eine ganz persönliche Sache des Gastes. Weil es gibt ja die Gäste, die, du merkst es ja auch direkt, die einen Wein bestellen, weil sie sich auskennen, weil sie diesen Wein, weil sie genau wissen, was sie jetzt erwartet, blöd gesagt. Und sie sich vielleicht nur noch um den Jahrgang kümmern. Okay, was würden sie mir jetzt empfehlen? Was präsentiert sich besser? Und das sind auch Weingäste und Weine auch, über die ich mich über den Abend hinweg immer wieder und wieder mit den Gästen unterhalte und die mir sagen, ah, guck mal, jetzt hat sich das so und so entwickelt und jetzt ist das und das passiert. Also bei solchen Gästen, genau in solchen Fällen, bin ich da extrem vorsichtig. Wenn ich jetzt einen Gast habe, bei dem ich weiß, der ist von sich aus, so wie du es gerade besprochen hast, der wird den einmal probieren und dann schmeckt der oder schmeckt der nicht, dann bringe ich den Wein vielleicht einen kleinen Schritt, dann bringe ich ihn vielleicht diesen Schritt weiter und sage, okay, er soll jetzt einfach schon alles im ersten Schluck präsentieren. Ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Wie gesagt, das ist jetzt so mein persönliches, weil ich es persönlich auch so wollen würde. Vor allem bei gereiften Weinen finde ich es oft vorsichtig. Da tut es mir oft so leid, wenn jemand, allein wenn es aus den 80ern ist oder was, hat ein Glas und der schwenkt es und schwenkt es und schwenkt es, weil dann kann man einen Wein halt leicht auch killen in der Reife, sage ich mal so. Aber bei verschlossenen Weinen auf jeden Fall, wenn er verschlossen ist, lieber Luft geben, aber halt, ich wäge dann immer ab, genau. Okay, ich möchte diese Entwicklung dem Gast noch zeigen. Ich verstehe deinen Aspekt. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, auch was Individuelles. Welcher Gast ist es jetzt? Ich glaube, das ist Teil des Ganzen in einer gewissen Weise.
Was ist für euch Service-Ästhetik? Also ihr habt ja ganz, ganz viel im Tantris selber. Ihr habt aber auch schon ganz, ganz viel erlebt. Habt ganz viel bei Sommeliers, die ihr begleitet habt oder wo ihr Kommis wart, erlebt. Wo kriegt ihr eine Gänsehaut? Also bei irgendeiner Art des Service, wie es jemand macht, bei irgendeinem Umgang mit irgendeinem Tool? Was ist für euch einfach schön im Service, was ihr selber gerne lebt, übernehmen wollt und was ihr großartig findet?
Persönlicher Service. Es ist sehr selten geworden, dass man in ein Restaurant geht und sieht, wie 19 Tische bespielt werden und nicht Schema F gefahren wird. Da gab es einen sehr, sehr guten Artikel damals vom Sebastian Borthäuser über Worthülsen im Service, dass teils heutzutage im Service es auf der Kippe ist zwischen Klassik und Moderne, dass man aber nicht ganz genau weiß, wie man sich verhalten soll. Also man beginnt ja quasi mit Standards, dafür gibt es Standards im Restaurant, dass man quasi mit dem Gast point blank beginnt. Man beginnt mit den Standards und zeigt ihm, ich weiß, wie man arbeitet, ich weiß, wie man professionell arbeiten kann. Aber über dem Laufe des Abends oder des Mittags kann man sich ja kennenlernen. Man lernt kennen, möchte der Gast jetzt perfekten Service, möchte er immer von rechts eingesetzt haben, möchte er dieses stur, steife und nur Komponenten benennt. Möchte er vielleicht nur Jahrgangstiefe beziehungsweise Bodeninformationen oder darf man mal eine Geschichte über die Frau vom Winzer erzählen? Oder ich glaube, wenn man sich darauf so ein bisschen einlässt und so ein bisschen versucht zu verstehen, wer sitzt da vor mir und wie kann ich den Abend für ihn begleiten, und das schafft auf all seine Tische umzuwälzen und quasi keinem Tisch nur den klassischen Standardservice zu machen und man als Gast die Möglichkeit hat, das wirklich mitzuerleben, dann ist es mit das Schönste der Welt. Und da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn mir das widerfährt, wo ich sage, wow, das ist jetzt gerade ein Erlebnis und das Erlebnis ist nur für mich so gemacht und das versuche ich auch weiterzugeben. Das habe ich ganz extrem in Antwerpen kennenlernen dürfen, wo wir teils am Anfang eine Tabelle durchgesprochen haben, was es für verschiedene Service-Arten und für Gäste-Typizitäten gibt und dass man sich so langsam nähern kann. Niemals zu forsch, niemals zu schnell, sondern wirklich langsam, aber sicher auf die Art des Service einzugehen, die der Gast eigentlich gerade möchte oder unterbewusst gerade signalisiert, dass er es möchte. Man kann es natürlich auf die Spitze treiben, wie das 11 Madison Park, dass man eine eigene Abteilung dafür hat, die den Gast dann quasi recherchiert und kleine Anekdoten aus dem Leben des Gastes beziehungsweise kleine Geschenke zum Abschluss macht. Aber ich glaube, das ist in Europa einfach anders. In Europa wollen wir authentischen Service, der gelebt ist und nicht der quasi vorher inszeniert wird. Und dementsprechend finde ich auch einfach ganz, ganz wichtig im Service, dass man sagt, man hat High Pressure, man hat Zeitdruck, weil unter Druck wird man meistens, zumindest für mich persönlich, in solchen Momenten kreativer und irgendwie auch feinfühliger.
Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich habe das, so wie du es jetzt gerade vom 11 Madison, im ganz extremen Fall hatten wir das ja auch im Alchemisten. Das war ein personalisierter Service, da hatte ich sag jetzt mal Kellner, weil da wurde kein Riesenunterschied gemacht, ob jetzt Sommelier oder Kellner am oder normaler Service am Gast, hatte ein oder zwei Tische, um die er sich gekümmert hat und quasi auch nur um diese Tische. Und das war persönlicher ging's gar nicht. Und auf eine andere Art natürlich habe ich das damals auch in der Schwarzwaldstube gehabt, weil der Service, den Stefan und ich da gemacht haben, war immer ausgelegt auf persönlich den perfekten Wein am Gast, die perfekte Art, nie steif oder steif, wenn sie es möchten, aber im Endeffekt immer mit einer Lockerheit, weil Gäste kommen in drei Sterne und haben erstmal so ein bisschen Respekt in manchen Fällen, wenn sie es nicht immer machen und wissen nicht genau, oh, wird es jetzt hier ein total steifer Abend und ja, und einfach diese Lockerheit zu bringen. Und das sehe ich jetzt hier im Tantris oft, wenn Gäste kommen und sagen, ah ja, eigentlich hätten sie gern Weinpairing, aber sie mögen einfach keinen Rotwein, also eigentlich können sie es ja gar nicht machen. Und dann sagst du, hey, natürlich können wir das machen. Natürlich haben wir uns ein Pairing überlegt, aber vielleicht ist ja unser Pairing, das wir uns überlegt haben, nicht das perfekte für sie. Erzählen sie doch mal, was sie so gern machen und dann bauen wir einfach was personalisiert für sie. Und das ist dann der Moment, wo du einfach wirklich siehst, wie auf einmal dieses Lächeln der Gäste kommen und wie sie erleichtert sind und wie sie öffnen und so richtig relaxen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir erreichen sollen. Der Gast soll entspannt im Restaurant sein, sich perfekt verstanden und umsorgt fühlen und soll sich wohlfühlen, ohne sich Gedanken zu machen.
Ja, und zu dem Thema einfach die Dogmatik rauszunehmen. Gleiche Dogmatik mit Temperatur oder mit Belüftung vom Wein. Dogmatik mit Ein- und Aushebgesetzen. Du darfst dich halt nicht auf Dinge verlassen, die in der Theorie funktionieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du musst immer spontan und flexibel agieren können. Wenn der Wein sich heute nicht so zeigt wie gestern, dann kein Stress, schenk den Gästen ein Gläschen ein und dann gibt's ihm ein bisschen Luft. Oder wenn der Gast zu spät kommt und komplett durchtränkt ist, dann gib ihm ein bisschen Zeit, dass er erstmal ankommt, erstmal was trinkt und nicht direkt vom Regen in die Traufe zu Tisch kommt. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, einfach ein bisschen flexibler zu sein und auch in Zeiten, wo wir über Reservierungsslots und Timeslots sprechen, vielleicht nicht ganz so verstärkt in Deutschland, aber ich bin der festen Überzeugung, das wird bald noch kommen, einfach aufgrund des Überlebensinstinkts der Gastronomie, dass man da einfach versucht, so ein bisschen das aufzubrechen, zugänglicher zu machen.
Hattet ihr selber schon mal ein außergewöhnlichen oder schönsten Service-Moment? Es ist immer ganz schwer, mit Superlativen zu arbeiten, wenn natürlich jeder Abend immer eine Besonderheit hat, viele Gäste eine Besonderheit haben. Aber egal, ob selber im Restaurant als Sommelier oder wenn ihr mal zu Gast wart, wo ihr sagt, wow, das finde ich prägend, das ist bei mir in Erinnerung geblieben, das hat mich unglaublich bewegt.
Ich 100% sofort. Also, da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Entschuldigung, Ilka, dass sie da so einen Platz
hat. Nee, das ist wunderbar, weil so, für mich, ich überlege da gerade eh länger als du.
Ja, es ist lustig, weil ich lange nicht mehr dran gedacht hatte, aber ich hatte die große Freude, Anfang des Jahres in New York beim Thomas Keller arbeiten zu dürfen im Per Se und danach, nach meiner Arbeitszeit, durfte ich dort auch essen. Und natürlich die besten Essen und Abende in meinem Leben hatte ich immer mit guter Gesellschaft. Aber da hatte ich dann waren wir zu zweit, ein sehr enger Freund und ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und wir haben uns hingesetzt und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Aber nach knapp 4 Stunden waren wir 11 Gänge weiter und glücklich. Mhm. Es gab kein Gang, über den man diskutieren konnte oder wo man sagt, es ist versalzen, zu kalt oder nicht gut gemacht. Es gab keinen Moment, an dem das Glas leer war. Es war kein Moment, wo du eine Frage hattest. Jeder Chefdorong, das muss man dazu sagen, im Per Se ist mindestens seit 6 Jahren da. Das heißt, die hatten einfach die Ausstrahlung von Restaurantleitern hier in Europa, konnten jede Frage beantworten, haben den Tisch gelesen, wussten ganz genau, wo es jetzt als nächstes hingehen soll. Ob du jetzt zum Dessert einen Süßwein möchtest oder so wie in dem Fall ein Pitcher Negroni. Das war einfach von Anfang an bis Ende perfekt und einfach total unkomplizierte Küche. Auf Weltklasse-Niveau mit Ausblick in den Central Park. Das war für mich so in der Phase noch nie gewesener Service. Also wo wirklich die Zeit schmilzt und du denkst, du hast die ganze Aufmerksamkeit auf dein Gespräch, auf dein Gegenüber, auf das Essen, auf den Wein, aber musst dich um nichts anderes kümmern. Du weißt ganz genau, wenn du vom Tisch aufstehst, musst keine Sorge haben, dass der Gang jetzt plötzlich kommt. Wenn das Glas leer ist, musst du keine Sorge haben zu verdursten. Das war einfach für mich ein Aha-Moment. Und das war von Professionalität und Sensibilität am Gast, sowie mit der Qualität der Küche unübertroffen.
Ich finde es gerade spannend, wie du das sagst, weil bei mir, also ich kann tatsächlich, ich könnte jetzt ad hoc keinen Moment, wo ich jetzt der Gast war, sagen, der mir jetzt so explizit ganz fix im Kopf geblieben ist. Aber ich hatte einen Moment, damals war ich, als ich damals quasi mit meinem Freund überlegt hatte, wo gehen wir hin? Wir wollten ins Ausland, wir wollten Kopenhagen oder Stockholm und wir wussten nicht genau, wohin. Und ich bin damals im Alchemisten Probearbeiten gewesen, eigentlich nur, weil damals die Nina Jensen Head-Sommelier da war und ich gesagt habe, hey, ich möchte noch mal so jemanden wie sie, wo ich noch mal ein bisschen was anderes sehen kann in einem anderen Land, wo du noch mal was lernen kannst. Großes Vorbild in dem Fall. Und ich war damals aber sehr kritisch, weil der Alchemist mit seiner Art der Küche, ich habe die französische Küche, wie ich sie aus der Schwarzwaldstube kannte, geliebt, den klassischen Service, die klassische Art. Und der Alchemist war so ganz anders. Und es war so, okay, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort sein wird, aber ich guck's mir mal an, weil ich würde es vielleicht bereuen, wenn ich es mir nicht mal angeschaut hätte. Und ich war dann damals da Probearbeiten und ich war absolut geflasht von der Persönlichkeit, genau von dem, was du gerade eigentlich so ein bisschen beschrieben hast, dass dieses Team, jeder wusste alles. Ich habe damals erkannt, dass ich noch nie ein so gut geführtes Restaurant einfach von der Restaurantleitung aus gesehen habe, die jedem der Mitarbeiter die Sicherheit gibt, der jedem der Mitarbeiter Briefing, Schulen gibt, über Wein, über jeden einzelnen Teller, wo der hergestellt wurde, wie der hergestellt wurde, welche Möbel wie wann gekauft wurden, die zu jeder einzelnen Kleinigkeit eine Geschichte hatten, die ja ihre Teller selbst gemacht haben damals im Alchemisten. Da wurden Teller immer geschaffen für einen bestimmten Gang. Und das war was, ich habe es damals überhaupt nicht erwartet, weil ich, wie gesagt, so kritisch rangegangen bin, aber ich war dann so geflasht von dieser Persönlichkeit des Restaurants, von dieser Individualität, auch wenn die Küche so ganz anders war, dass es mich damals tatsächlich einfach überzeugt hat, dass es ein Ort ist, wo ich arbeiten möchte. Und das war was, was ich nicht erwartet hatte und was, glaube ich, dementsprechend für mich mit als klarst im Kopf geblieben ist.
Großartig. Findet ihr in einem Restaurant wie dem euren, ist der Weinservice oder die Weinauswahl das Primäre, das Prägende, das, was euch erstmal vielleicht auch so am Herzen liegt oder wo ihr euch in der Findung eures Weges drauf stürzt?
Ja, der Weinkeller und die Weinauswahl ist natürlich immer der Initiator, das ist das Aushängeschild. Das sagt natürlich, dass die Weinauswahl sagt natürlich auch Bände, nicht nur vom Sommelier, sondern auch vom Restaurantstil. Aber das, was dich wirklich hält, ist der Service. Es ist ja auch ganz leicht, gute Küche kann schlechten Service nicht rausreißen, aber ein guter Service kann über ein Küchenvorpaar easy lachen. Dementsprechend genauso, das ist ja auch in Langlebigkeit, wenn der Service nicht zu uns passen würde, beziehungsweise wenn der Service nicht stimmt, dann interessiert es mich auch nicht, dass ich Conti und Leroy verkaufen kann auf einer fast täglichen Basis. Wir verbringen hier mehr Zeit oder die meisten in der Gastronomie ab einem bestimmten Level verbringen auf der Arbeit mehr Zeit als im eigenen Wohnzimmer, was wir auch irgendwie alle mögen. Wir haben alle Hummeln im Hintern und wollen alle verkaufen und den Leuten unsere Philosophie und Interpretation der Gastfreundschaft zeigen. Aber letztlich, das muss stimmen. So wie Ilja gesagt hat, es muss sich jeder sicher fühlen im Restaurant. Für mich ist ganz wichtig, dass jeder weiß, dass es um etwas geht. Egal, ob du jetzt einen Geldgeber hast oder ein familiengeführtes Restaurant, es muss irgendwie der gleiche Anspruch halten. Und wenn dieser Anspruch, wenn ich merke, dass meine Kollegen den nicht haben und ich ihnen selbst mit viel Mühe nicht weitergeben kann, da ist für mich eigentlich alles im Restaurant, da geht bei mir die Magie verloren. Weil für mich ist die Magie, dass man mit einem Team eine Linie fährt, eine Idee hat und diese Philosophie so an Gast bringen möchte.
Ich sitze hier mit einem Glas Babbage 2023 Pinot Noir Winemakers Reserve. Und ich frage mich ernsthaft, warum ich überhaupt noch Wasser trinke. Ich liebe Pinot Noir. Und dieser Wein ist Pinot Noir pur. Schon allein in der Farbe. Dieser Wein ist rot. Sehr rot. So rot, dass selbst meine Sparkasse neidisch werden könnte. Babbage Wines, eine Familie, die seit 1916 in Neuseeland Wein macht. Also sprich in einer Zeit, als der Rest der Welt noch dachte, Neuseeland sei nur ein Anhängsel von Australien, das Peter Jackson zufällig später entdeckt hat. Joseph Babbage, kroatischer Einwanderer, hat damals einfach mal Reben in die Erde gesteckt und gedacht, wenn schon Krieg, dann wenigstens mit guten Tropfen. Und dieser 2023er Winemakers Reserve ist jetzt der Beweis, dass der Mann nicht nur visionär war, sondern auch noch posthum Recht hatte. Dieser Wein ist nämlich verdammt großartig. Dieser Tropfen, oh ja, ist wie ein alter Freund, der plötzlich auftaucht und sagt, hey, lass uns mal wieder was Verrücktes machen. Aber elegant verrückt. Nicht so wie deine letzten Urlaube. Ja, Joseph Babbage dachte damals, Neuseeland, super, perfekt, da gibt's Schafe und Platz für Reben. Was könnte da noch schief gehen? Und nichts ging schief. Im Gegenteil, Joseph pflanzte seine ersten Reben in Henderson, Oakland, und legte damit den Grundstein für eines der ältesten Familienweingüter Neuseelands. Stell dir mal vor, 1916, während nahezu gesamt Europa im Krieg versank, buddelte Joseph Löcher für Pinot Noir. Das nenne ich Priorität setzen. Heute, über 100 Jahre später, leitet die dritte Generation, David, Joe und Jeff Babbage, das Gut. Und sie tun es mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Nur mit mehr Sonne und weniger Käse. Die Großartigkeit von Babbage, nun, sie waren Pioniere. Als erste in Neuseeland exportierten sie die Weine in die Welt. Und das schon in den 1980er Jahren, als der Rest der Welt noch dachte, Kiwi-Wein sei etwas mit Früchten. Ihr Sauvignon Blanc revolutionierte die globale Weinwelt. Erinnerst du dich an den Cat's Pear on a Gooseberry-Geschmack? Babbage hat es perfektioniert. Aber bei diesem Pinot Noir geht er anders, viel eleganter vor. Der 2023er Pinot Noir Winemakers Reserve
stammt aus ausgewählten Parzellen in Marlborough und Hawke's Bay, wo der Boden so fruchtbar ist, dass selbst ich, der Gärtner an Hast, neidisch würde. Marlborough für die Frische, Hawke's Bay für die Tiefe. Das ist wie ein Duett zwischen einem Sopran und einem Bass, nur ohne Opernhaus. Babbage Philosophie, Nachhaltigkeit vorweg. Sie sind zertifiziert nach Sustainable Wine Growing New Zealand. Was bedeutet, sie pflanzen nicht nur Reben, sondern auch Bäume und schützen Bienen. Weil, wer will schon Wein ohne Summen? Ihr Erfolg? Über 100 Goldmedaillen in den letzten Jahren, inklusive Trophäen bei der International Wine Challenge. Das ist wie Oscars, nur dass man sie trinken kann. Joseph Babbage kam 1911 nach Neuseeland, floh vor dem Ersten Weltkrieg und baute sein Gut auf Gumdigersland, wo früher Cowrie Hearts gegraben wurde. Daher der Name Cumfield, ihr erster Wein. Stell dir vor, ein Kroat in der Wildnis, der Wein macht. Während seine Nachbarn Schafe hüten, das ist Material für einen Film, in dem ich den skeptischen Nachbarn spielen könnte. Der Winemakers Reserve ist eine Hommage an die Winzer selbst. Handverlesen, sanft gepresst, 10 Monate in französischen Eichenfässern gereift. Nicht zu viel Holz, damit der Pinot Noir nicht wie ein Möbelstück schmeckt. Aromen? Typisch. Rote Kirsche, Himbeere, ein Hauch von Erdbeere und der liegt subtilen Gewürzen wie Zimt und Nelke, als würde der Wein flüstern. Ich bin fruchtig, aber ich habe auch Tiefgang, Buddy. Am Gaumen seidig, mit feinen Tanninen, die nicht beißen, sondern kitzeln. Und einer Säure, die den Schluck endlos macht. Perfekt für jemanden für mich, der immer zu schnell trinkt. Babbage Großartigkeit liegt in der Kontinuität. 3 Generationen, die nie verkauft haben. Im Gegensatz zu manchen Weingütern, die ihre Besitzer schneller wechseln als ich meine Socken. Ihr erster kommerzieller Wein 1916 war ein Fortified Wein. Aber sie evolvierten zu Premium-Tropfen und 1985 gewannen sie die erste Goldmedaille für neuseeländischen Wein in London. Bam! Weltbühne! Babbage besitzt über 400 Hektar. Diversifiziert über Regionen, um Risiken zu minimieren. Klug wie ein Schachspieler, der immer 2 Züge vorausdenkt. Ihr Pinot Noir ist burgundisch inspiriert, aber mit neuseeländischem Twist. Heller, frischer, weniger erdig. Als würde Burgund Urlaub in den Antipoden machen. Babbage war Vorreiter bei den Screwcaps in den 2000er Jahren, um Korkfehler zu vermeiden. Revolutionär und heute Standard, weil niemand Wein mag, der nach nassen Hund schmeckt. Und neben all den Innovationen und dem Forschergeist ist ihr Gut nach wie vor familiengeführt. Wie erwähnt, keine Konzernseele. Daher die Authentizität, die man schmeckt und nicht nur liest. Und dieser Babbage 2023 Pinot Noir Winemakers Reserve ist nicht nur Wein, er ist eine Zeitreise von Joseph Schaufel bis zu deinem Glas. Mit Humor und Herz. Danke Babbage Wein und danke dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ein idealer Arbeitsplatz ist ja, was heutzutage noch wichtiger ist als vor 10, 20, 30 Jahren und viele versuchen das ja in irgendeiner Form zu modifizieren, gerade eben auch in dieser Neufindung der Gastronomie, da wo man versucht, das Personal nochmal anders zu begleiten, anders zu treaten, ein anderes Fundament zu bieten. Welche Parameter sind für euch sehr wichtig beim Arbeitsplatz? Wie sieht für euch ein idealer Arbeitsplatz aus?
Also als erste Basis ist es erstmal das Team. Du musst das Wichtigste sind immer die Leute, mit denen du arbeitest, weil mit denen verbringst du diese ganze Zeit und mit denen muss es einfach funktionieren, mit denen muss es stimmen, es muss gelacht werden, auch wenn es viel Zeit ist, muss sich die Zeit lang kurz anfühlen, also Zeit vergeht schnell, wenn man das so sagen darf, aber jetzt positiv gemeint. Das ist so mal die Basis. In dem Zusammenhang auch, dass du dich aufeinander verlassen kannst. Also so wie jetzt Noris und ich uns aufeinander verlassen, so dass du dich eben auch auf den Service verlassen kannst und dass du weißt, hey, okay, im Notfall können die mal was hier übernehmen und da. Und das ist nicht jeder geht seinen eigenen Stiefel und jeder arbeitet für sich, sondern das Miteinander. Und dann natürlich, dass du dich auf eine gewisse Weise wirklich auch frei fühlst in dem, was du machst, dass du dich nicht an Regeln gebunden fühlst, die du nicht bist, sondern dass du einfach du selbst sein kannst im Service, am Gast, dass dir quasi nicht irgendwo das Gefühl gegeben wird, aber du darfst das jetzt nicht so machen, obwohl das sich jetzt für dich richtig anfühlt. das so natürlich als Basis. Und dann idealer Arbeitsplatz. Also wenn du sowas wie idealer Arbeitsplatz, dann ist es, finde ich, auch allein für das Wohl von allen allein, auch blöd gesagt, das Personalessen, dass alle glücklich sind, dass du da ein bisschen die Zeit gemeinsam verbringst, dass du auch außerhalb von nur im Service mal mit den anderen Kollegen zusammensitzt und mal entspannt in der Pause einen Moment quatscht und was Gutes hast am Teller, was dir Energie gibt für den Tag, weil du weißt, der Tag wird noch lang. Und dann natürlich Gäste, die einfach, so wie ich es jetzt hier auch erlebe, also das war für mich was ganz, ganz positiv war, dass du dich von den Gästen so aufgenommen fühlst und auch Gäste hast, die dir vertrauen, dass du einfach einen Platz hast, wo du das Gefühl auch hast, die Leute, die akzeptieren dich da an dem Punkt, wo du bist. Also auch die Gäste, die freuen sich darüber, dass du da bist und die freuen sich darüber, Beratung zu haben. Das ist natürlich immer eine individuelle Sache, weil Gäste variieren jeden Abend. Aber ich glaube, grundsätzlich hast du da natürlich trotzdem mal an dem einen Ort mal mehr das oder mal mehr das, was natürlich auch allein der Stil und alles in einem ergibt. Ja, das sind, glaube ich, so für mich die wichtigsten Parameter, die mir gerade einfallen.
Ich finde einen Punkt ganz, ganz wichtig und ganz interessant, den du angesprochen hast, der oft vernachlässigt wird. Aber wenn man das spiegelt in verschiedene andere Branchen, die uns auch begleiten, wo es da intensiv gelebt wird, das Personalessen. Und man, also ich habe das zumindest in meiner Karriere dann irgendwo erleben dürfen, den Lokalen, wo es kein Personalessen gab oder ein schlechtes Personalessen, war dieser Familiengedanke ganz anders gegeben, als wenn man einmal am Tag irgendwo zusammen am Tisch saß und sich ausgetauscht hat. Also letztlich ist ja so eine Arbeitsfamilie wie eine Familie, und wenn ich eine Familie habe, wo ich am Tisch sitze und mich in einem gewissen Rhythmus oder Turnus miteinander austausche, hat man weniger Spannung, hat ein ganz anderes Verständnis füreinander und kann sich auch ganz anders bereichern. Also das ist ein Punkt, den, glaube ich, viele, die es nicht so intensiv leben oder praktizieren, wahrscheinlich sowohl in der Familie als auch im Betrieb durchaus aufnehmen dürfen. Gab es bei eurem Personalessen Wein?
Nein.
In Zukunft?
Sofort nein. Also bei Winzer gibt es ja oft Wein, und die setzen sich dann mittags hin und machen da eine Schulung draus. Daher weiß ich nicht, ob das so super abwegig ist oder im gewissen Rahmen durchaus eine interessante Sache wäre.
Du musst mit Thema Alkohol, Wein trotzdem auf eine gewisse Art, finde ich, vorsichtig sein. Deswegen bin ich jetzt dann nicht unbedingt der größte Fan, glaube ich, Wein beim Personalessen zu servieren. Aber was wir eigentlich so ein bisschen etabliert haben immer, ist vorletzter Tag der Woche, Freitagabend, dass man mit dem Team nach dem Service noch ein kleines Blind-Tasting macht oder noch eine Flasche öffnet. Wenn jemand Geburtstag hat, immer noch eine Flasche Champagner aufgemacht wird und gemeinsam ein Glas getrunken wird auf denjenigen. Nach dem Service, wenn du quasi auch entspannt bist und wenn, oder wo man einfach dann nochmal gemeinsam sitzt und was gemeinsam trinkt, oder letzter Tag der Woche. Das finde ich in dem Fall auf jeden Fall was Wichtiges und was Schönes. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine persönliche Sache, weil ich einfach da beim Service, während des Service immer vorsichtig bin. Ich habe immer einen Spucki im Backoffice, das haben wir uns gemeinsam etabliert, als wir übernommen haben, dass wir gesagt, du brauchst was, wo du kannst das nicht trinken. Du trinkst am Gast genug schon, wenn du deine Probeschlücke immer hast. Da bin ich einfach schon immer so gewesen, dass ich da immer mich eher zurückhalte bei solchen Sachen.
Mhm. Ja. Wir hatten bei uns immer, wenn es Silvester war oder Weihnachten, wenn wir Weihnachten arbeiten mussten, dass da dann mal Rotwein auf dem Tisch stand beim Personalessen. Dementsprechend sage ich in Zukunft vielleicht auch hier. Aber ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, ich glaube, das merkt jeder, der dann letztlich bestimmte Stunden oder auf einen bestimmten Anspruch arbeitet, geht sich Alkohol eigentlich unter der Woche sehr, sehr, sehr schwierig aus. Man merkt das einfach, dass der Körper auch die Ruhephasen braucht, und man merkt jeden Schluck Alkohol, den man am Abend getrunken hat, wo es am nächsten Morgen dann wieder losgeht. Für mich ist deswegen so schön, dass man sich den Freitag dann zum Blind Tasting hält, dass man sagt, man bringt das Team weiter voran, hat aber auch die Möglichkeit, einfach mal kurz Recap der Woche zu machen und auf dem letzten Tag nochmal quasi anzustoßen, und Samstag, dass man dann einfach einmal noch zusammenkommt und die ganze Woche abschließt. Aber unter der Woche ist für mich auch ganz, ganz schwierig. Beim Personalessen, ja, vielleicht bei besonderen Anlässen. Aber sonst, denke ich, machen wir hier einen ganz anderen Service, wenn jeder angetrunken ist.
Das wahrscheinlich, also es geht wahrscheinlich auch nicht ums Angetrunken. Ich versuche damit eigentlich auch nur so diesen Gedanken der Kommunikation, der Kultur. Es muss ja auch kein Glas Wein sein. Vielleicht versuche ich einfach auch nur so ein bisschen gegen dieses übliche oder heutzutage übliche Alkoholbashing vorzugehen und sagen, es ist doch eine gewisse Kultur. Und es gibt gewisse Bereiche, wie zum Beispiel bei den Winzern, die ja teilweise auch sehr anstrengende Sachen haben, wo es in dem Sinne funktioniert. Aber einfach nur dieses als Gedankenansatz mit auf dem Weg zu geben. Verstehe aber natürlich auch total euren Ansatz, ihr sagt, wir machen hier einen Hochleistungssport und du kannst keinen Marathon laufen, wenn du vorher anderthalb Flaschen Cheval Blanc im Kopf hast. Also da ist es nicht so ideal. Aber wann trinkt ihr Wein? Und wenn ihr
Vergleich.
Ja,
im Prinzip, was ich tatsächlich ganz kurz in dem Zusammenhang, was ich da toll finde, auch nochmal als kleine Anekdote, was wir im Eichemist immer hatten. Wir hatten nie Wein wir hatten letzten Tag der Woche gab es immer nochmal Wein für alle im Endeffekt, damit du quasi abends nochmal zusammensitzt und nochmal ein gemeinsames Personalessen nach dem Service, wo die Küche nochmal was gekocht hat. Aber während der Woche gab es immer, das hat unsere Nolo, also für die No and Low Alcoholic, die hat quasi immer Wasserkefir und Kombucha für das ganze Team gemacht. Manchmal Eistee und da standen die großen Karaffen für alle da und jeder konnte sich quasi Wasser nehmen, aber konnte sich auch sowas nehmen. Und das hat auch alle glücklich gemacht, weil es halt einfach nochmal was anderes war, nochmal ein anderer Geschmack, sag ich mal. Das war schon was, aber dafür haben wir halt gerade aktuell keine Zeit, das so zu machen, weil da halt kein Einzelner ist, der sowas für alle produzieren kann.
Glaube ich, aber sowas ist manchmal einfach so ein Gedanke, weil du es eben vorher mit dem Personalessen angesprochen hast, wo man sagt, okay, man kann eine andere Wertschätzung aussprechen oder eben das einfach als Ansatz nehmen, nochmal über selber auch Genuss zu kommunizieren, sich auszutauschen oder eben auch aus dem Alltag vielleicht die Gespräche rauszulösen, sich da ein bisschen zu fokussieren für den Abend oder und dem Ganzen dann, wie du es auch gerade gesagt hast, nochmal eine Besonderheit zu geben und nicht nur Wasser zu trinken oder Limo oder Cola oder wie auch immer. Aber vielleicht darf ich zurück zur Frage, wann trinkt ihr Wein und ist es dann immer High-End Grand Cru Classé oder ist es ein Alltagswein, den ihr habt und sagt, heute ist freier Tag, heute ballern oder wie lebt ihr das?
Also, Silvio, sollen wir mal gleich den gleichen Hang zum Wein machen?
Total gerne.
Gleich noch kosten.
Auf zum Wein, auf zum Glück. Das ist immer so eine Frage natürlich, womit kann ich euch neugierig machen, begeistern? Und ich dachte, dass das eine sichere Bank ist. Also es wäre natürlich was Einfaches, irgendwie was Französisches in Tantris zu schicken oder einen deutschen Wein. Aber ihr habt natürlich allein durch die Gegebenheit, dass ihr ein toskanisches Weingut mehr oder weniger in der Tantris-Familie habt, ja, auch die Situation, dass ihr da eine gewisse Verbindung habt. Deswegen dachte ich, schicke ich euch einen Wein aus der Toskana.
Ja, magst du uns ein bisschen was, weißt du ein bisschen was über das Weingut? Oder kannst du uns ein bisschen was erzählen?
Also es ist ein Weingut, das gehört zur Vittorio Moretti-Familie, die verschiedene Weingüter begleitet und 1997 dieses Weingut in der Maremma, in der nördlichen Maremma gegründet hat. Es wurde, wie in der Maremma, teilweise in Bulgarien üblich, auf Weltrebsorten größtenteils gesetzt, also es wird Sangiovese als heimische Rebsorte angebaut, aber auch Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und es wird dort mit einer Extremakribie gearbeitet. Francesca Moretti, die Tochter des Besitzers, betreibt dieses Weingut. Das Interessante bei dem Weingut ist, dass es von vornherein als weibliches Weingut ausgelegt wird. Also dass so dieses Feminine und dieses Feinfühlige und dieses Tiefsinnige, was man oftmals mit diesen femininen Charakterzügen gleichsetzt, dass das in diesem Weingut etabliert wurde. 300 Hektar gibt es im Ganzen, 100 sind mit Wein bespielt. Man arbeitet biodynamisch. Die Weine werden teilweise quittiert, jetzt in dem Fall reinsortig ausgebaut. Das ist ein reinsortiger Merlot. Also auch eine relativ provokante Geschichte, weil Merlot natürlich eine Rebsorte ist, die schon extrem polarisiert und vielleicht kritisch betrachtet werden kann, vielleicht auch in einer Idealisierung.
Kann halt oft ein bisschen einfacher wirken, ne? Auf eine Art, wenn man sich Merlot oft hat. Merlot hat halt oft dieses Fruchtige im Fokus, sage ich mal.
Finde ich, hat dieser Wein auch. Damit ist er in seiner Art schon sehr, sehr
die Juiciness hast du auf jeden Fall hier. Ja.
Und das ist für mich ein Wein, der ganz, ganz viele Sachen in sich vereint. Also der auf der einen Seite so dieses die Region ist 15 bis 20 Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Also du hast auf der einen Seite hast du diese Küstennähe, auf der anderen Seite hast du schon die Prägung vom Landesinneren. Du hast eine Kombination von Ton- und Kalkböden, also du hast eine gewisse Klarheit. Du hast aber eben auch dieses richtig gehaltvolle, stoffige, saftige. Der Wein hat eine tolle Fruchtpräsenz, aber die haben nur mit großem Holz gearbeitet, wo sie den Wein um die 10 Monate in 600 Liter Fässern haben aber natürlich diese Typizität der Maremma und der Toskana zu leben. Und ich finde dieses Aromenbild einfach sehr, sehr außergewöhnlich. Und das ist für mich ein Wein, also unter dem Merlot zählt eher ähnlich wie Schäfer-Merlot, Duckhorn-Merlot. Ich würde jetzt natürlich nicht die ganz Großen dort mit ins Boot werfen, weil die noch natürlich noch mal eine ganz andere Preisliga sind im vierstelligen Bereich. Zählt aber schon zu den außergewöhnlichen Beispielen für ein Merlot. Was ich daran mag, ist die Rebsortentypizität und ist die Aromatik. Mhm.
Ja, ich meine, es ist ja nicht der Fehler des Merlots, dass die Weine davon so einfach sind. Also ich glaube, das liegt ja auch immer an der Interpretation und an der Vision des Winzers. Wenn wir uns jetzt andere Rebsorten angucken, und deswegen finde ich eigentlich diese Entwicklung in der Weinwelt auch so spannend, die Rückgesinnung auf autochthone Rebsorten. Du kannst viel aus dem Silvaner machen. Du kannst viel aus dem Merlot machen. Also es ist ja immer die Handschrift des Winzers, die bei solchen vermeintlich sehr einfachen Rebsorten federführend ist, was für ein Wein dahinter herauskommt. Und jede Rebsorte und jeder Weinstil hat letztlich irgendwo seine Bedeutung. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das niemals verteufelt, weil es hat seine Daseinsberechtigung. Und wenn nicht für uns, dann einfach für andere. Für mich ist halt nur ganz wichtig, und ich glaube, das hast du gerade perfekt geschrieben, also erstmal sehr, sehr schöne Beschreibung, fand ich sehr gut, dass der Wein trotzdem mit Anspruch gemacht ist und trotzdem mit einer Idee und nicht einfach angebaut, gekeltert und fertig. Das ist für mich immer das Wichtigste hinterm Wein, und danach suche ich mir auch eigentlich immer meine Weingeschichten beziehungsweise Weinbegleitung aus, dass es wirklich hier um ein lebendiges Produkt geht und kein industrielles Lebensmittel.
Absolut. Ich finde, es ist in seiner Art so typisch, aber es hat, was ich mag daran, ist, es hat natürlich die Typizität von Merlot, aber es hat eine schöne Griffigkeit, eine Kräutrigkeit, eine dunkle Würze, würde ich sagen, auch so ein bisschen was Rauchiges im Hintergrund, was dem Ganzen mehr Komplexität gewinnen lässt. Und ich glaube, wenn man da an die Gäste denkt, ich glaube, es ist super zugänglich, aber jetzt nicht einfach. Weißt du, was ich meine? Wenn man es jetzt auf eine einfache Art ausdrücken möchte.
Was ja manchmal ein größtes Lob für einen Wein ist oder für jede Art der Kunst, wenn man sagt, es ist so zugänglich, dass es nicht schräg ist, dass man kein Studium dafür braucht, um es zu verstehen. Aber es ist nicht belanglos, sondern hat eine ganz eigene Klasse und eine eigene Typizität, eine eigene Charakteristik. Also wenn man das erreicht, egal in welcher Ebene des Produzierens man ist, ist man ja ziemlich weit oben, oder täusche ich mich da?
Ja, weil du natürlich sehr viele Leute abholst damit, würde ich sagen. Das ist ja genau das, was im Endeffekt, du hast die jetzt genau das wollen, die holst du damit ab, weil es ist genau das, was man sich so erwartet, sage ich mal. Aber du hast auch die kritisch rangehen und sagen, boah, aber es ist ja eigentlich nicht einfach nur einfach gestrickt. Es ist nicht nur fruchtig, sondern schau mal, was da alles noch drunter an Schichten liegt. Und es hat Komplexität und man kann sich damit gut auseinandersetzen und es hat eine Spannung. Absolut, wie du sagst.
Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooler Vergleich mit der Kunst. Machen wir es mal ganz einfach. Die Mona Lisa. Ich kann mir das Bild angucken und ich kann sagen, es ist ein schönes Bild und es gefällt mir. Aber ich kann dir nicht genau sagen, warum das Bild so schön ist. Wo ein Kunstkritiker dir ganz genau erklären könnte, warum es einfach das perfekte Bild ist, aufgrund der Perspektive, aufgrund des Stiles. Und genauso das ist ja mit Wein. Ein Weingenießer, der muss ja nicht alles am Wein erkennen können. Er muss nur hinterher seinen Schluss ziehen, gefällt mir nicht. So profan, wie es klingt, aber genauso profan ist es mit der Kunst oder mit der Architektur auch. Ich kann nur sagen, mir gefällt's, ich schaue es gern an. Und das Gleiche sollte für den Konsumenten ja auch sein. Und alles, was danach kommt, ist quasi extra.
Ich finde das manchmal interessant, so eine Rebsorte, eigentlich so eine Weltrebsorte. Es ist ja die zweitmeist angebaute Rebsorte in der Welt, wie Merlot, auch in so einem Gebiet wie der Toskana zu finden, abgesehen davon, dass natürlich die Maremma sich darauf spezialisiert hat, diese internationalen Rebsorten bei sich willkommen zu heißen, weil es den Gästen relativ einfach macht, mit dieser Grundlage, was sie kennen, die Individualität, die Typizität eines Gebietes oder die Handschrift eines Winzers zu interpretieren. Daher, also bin ich ein großer Fan von dem, was ihr erwähnt habt, dass autochthone Rebsorten unbedingt gepflegt werden sollten, eine gewisse Daseinsberechtigung haben, aber manchmal hilft es, um Brücken zu bauen. Und Brücken bauen ist, glaube ich, gerade in der Weinwelt ganz, ganz wichtig, eine Rebsorte zu haben, die greifbar ist oder die man kennt. Ich finde es total spannend, euch beide jetzt rein vom Gedanklichen zu betrachten und wie unterschiedlich ihr an den Wein rangegangen seid. Also dass Norris mehr über diese Ebene des fast Imaginären, da spricht es mit Kunst, mit anderen Rebsorten und so weiter zu vergleichen. Und da gibt's bei Merlot ja so schöne Geschichten, die man erzählen kann, warum der Name so ist, dass es eine Kreuzung von Cabernet Franc, Madeleine Noir ist und so weiter, womit man den Gast unterhalten, manchmal aber auch langweilen kann. Und Eka ist dann mehr von dieser, direkt auf diese sensorische Richtung gegangen und hat versucht, den Wein dem Gast nahezulegen oder jetzt in dem Fall mir nahezulegen und wie man den empfinden könnte. Unterscheidet euch das grundsätzlich, dass Norris, du eher der faktische und der sachliche bist und Eka, du die emotionale und fühlende und schmeckende, oder war das jetzt nur so ein Eindruck von mir?
Also ich glaube, das war in dem Sinn jetzt, also was ich tatsächlich für mich so ein bisschen als Regel habe, ich gebe dem Gast nie Aromen vor am Gaumen, also am Tisch. Oder sehr, sehr selten. Ich sag vielleicht mal sowas wie Viognier bringt oft dieses Aprikose Reife. Aber ich würde dem Gast niemals sagen, wie ein Wein schmeckt. Das ist so meine Regel. Der Gast muss sich das selber bauen.
Warum? Möchtest du ihn nicht beeinflussen, oder?
Ich möchte ihn nicht beeinflussen, wenn er mich fragt, natürlich. Aber ich möchte ihm eigentlich eher versuchen, den Wein mit einem Gefühl nahe zu bringen. Also ich beschreibe gern so ein bisschen, wo sind wir, warum sind wir so, was sind da für Einflüsse? Also jetzt nicht total nerdy, sondern einfach, was beeinflusst das? Ich versuche die Gäste quasi mit dem, was ich sage, an den Ort zu bringen. Also wenn ich jetzt einen Wein vorstelle, versuche ich immer, sie sozusagen dahin zu beamen und ein bisschen das Gefühl zu geben, sie sind jetzt, wenn wir jetzt beim Condrieu sind, sie sind jetzt an der nördlichen Rhone und sie stehen da jetzt an den Steilhängen und sie merken den Mistral, der da durchfegt und dann haben sie ein Viognier im Glas, der einfach genau diesen Schmelz und dieses Gefühl und die Kombination aus Granit, Wind, Wärme zusammenbringt sozusagen. Also das ist für mich immer was, ja, was ich gern mag. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Wein bekomme, den ich nicht selbst vorstelle, sondern den ich einfach probiere, dann bin ich da immer eher ein bisschen analytisch. Im Sinne von, ich schaue sehr auf Struktur, weil für mich entscheidet sich oft so ein bisschen, ob ich einen Wein mag, wie er strukturiert ist. Also ob er mir schmeckt, aber dann auch, ob er für mich genug Länge hat, ob für mich was fehlt, oder was es für mich ausmacht. Ich glaube, da bin ich, wenn ich das erste Mal selbst einen Wein probiere, bin ich immer eher ein bisschen struktureller, immer ein bisschen mehr analytischer, während ich am Gast da eigentlich eine ganz andere Schiene geht tatsächlich.
Wenn du den Wein betrachtest, guckst du danach, was er nicht hat, oder schaust du danach, was er hat? Also versuchst du das Komplette zu sehen?
Nein, ich versuche das eigentlich immer positiv zu, also was heißt, ich schaue immer, was kommt mir, was nehme ich wahr? Also in dem Fall, wie gesagt, habe ich erst diese Fruchtigkeit und diesen Punkt, aber dann war für mich positiv, hey, aber es hat nicht nur diese Komponente, sondern du merkst im Hintergrund, hat es einfach die Struktur, es hat Tannin, es hat Griffigkeit, es hat was Kräutriges, es hat was Rauchiges und vor allem auch, man merkt es ja automatisch dann und dann merke ich, okay, aber der Wein, der behält diese Struktur und der hat tatsächlich, führt Merlot, wo man oft denkt, der hat vielleicht, von Merlot erwartet man sich ja oft einfach im Winemaking, dass er auch nicht so viel Tannin hat, aber hey, du merkst den auch lange und du merkst diese Struktur und dann eher unter dem Aspekt. Also ich gucke eher, was ich tut. Wenn ich natürlich taste und wirklich mir den Wein anschaue und ich bin auf einer Messe und ich überlege, okay, was mag ich mehr, dann gucke ich halt wirklich, okay, wo gefällt mir jetzt einfach das Finish besser, wo ist es, gucke ich vielleicht ein bisschen kritischer. Aber ich bin da sehr auf, was erzählt mir der Wein, blöd gesagt in dem Moment, was nehme ich wahr.
Wie gehst du mit Enttäuschung um? Also wenn du den jetzt super scheiße finden würdest, den Wein, hättest du es mir jetzt gesagt oder hättest du es einfach umschrieben?
Ich würde es nur, also das kommt natürlich immer drauf an, ne? Wenn da jetzt ein Winzer vor mir steht, wo ich jetzt irgendwie nichts kaputt, ich bin, versuche immer ganz ehrlich zu sein tatsächlich, aber natürlich, wenn mir jetzt was nicht gefällt, dann versuche ich schon auf eine nette Art zumindest zu sagen, aber ich habe immer das, für mich schon die Vorgabe, dass ich keinen anlüge, In dem Sinn. Jetzt bei dir würde ich jetzt ganz offen sagen, wenn ich es nicht mag. Also ich glaube, das ist für mich ist das jetzt ein Wein, den ich echt, ich finde den sehr saftig. Ich mag ihn gerade. Ich glaube, es wäre jetzt kein Wein, den ich mir jetzt fix für den Keller kaufen möchte, einfach vom Stil her, weil er für mich vom Stil her vielleicht ein bisschen zu sehr in die Frucht geht, aber es ist was Persönliches, wo ich einfach sage, ich mag es vielleicht ein bisschen karger, ein bisschen leiser von der Art her. Aber ich finde ihn sehr balanciert. Also ich mag ihn. Also ich finde ihn gut, wenn ich es jetzt unter dem Aspekt sehe. Ja. Also ich sag schon offen, wenn ich was. Ich bin da ganz, ich versuche da immer sehr ehrlich zu sein, aber es halt auch auf eine nette Art und wirklich auf eine klare, verständliche Art und nicht irgendwie auf eine sehr, also was kann ja oft sehr individuell sein. Und deswegen sage ich, okay, persönlich für mich vielleicht möchte ich lieber den und den Stil, aber das heißt nicht, dass der Wein jetzt schlecht ist oder besser als ein anderer ist.
Wie arbeitest du mit Kritik, Norris? Weil das ja manchmal auch eigentlich eine Branchenkrankheit in jeglicher Richtung ist, sprich, dass wir manchmal vor Winzern stehen, um eine Meinung gebeten werden, nur ganz, ganz punktuell, manchmal vielleicht auch gar nicht die Kompetenz haben, aber unsere Meinung dann zum Besten geben müssen. Jetzt will der Winzer vielleicht auf der einen Seite etwas hören, womit er arbeiten kann. Auf der anderen Seite muss man dann ja auch trotzdem höflich sein. Anders, wenn wir als Fachleute im Restaurant sind, Kollege kommt, ist überambitioniert, schenkt uns irgendwas ein, was wir total schrecklich finden. Kann man das sagen? Und eben im Gegenzug, das ist jetzt eine dritte Frage, entschuldige die Fülle, wenn ein Gast dir gegenüber sitzt, du bist total begeistert und der sagt und begründet es vielleicht sogar falsch, den mag ich aufgrund dessen nicht. Also keine Ahnung, knochentrockener Wein, er sagt, der ist mir zu süß. Wie gehst du allgemein mit Kritik in jeglicher Richtung, auf jeglicher Ebene um?
Ja, wenn wir jetzt darüber sprechen mit den Verkostungen, wie ich verkoste, wie andere verkosten, denke ich erstmal, wir Sommeliers verkosten meistens immer nach was macht den Wein aus? Und die Winzer sind eher die sagen, was fehlt dem Wein, weil die Winzer einfach am Handwerk sind und das Produkt selber kreieren. Wenn mir ein Winzer einen Wein einschenkt, mit dem ich nicht arbeiten kann, dann sage ich das, dass es halt nicht ins Konzept passt. Wenn der Weinstil eines Winzers vielleicht zu anders ist für den Stil, den ich anbieten kann, dann sage ich das auch. Wenn er mir persönlich nicht schmeckt, dann ist es meine persönliche Empfindung und dann kann man das gut begründet niederlegen, indem man einfach sagt, das ist vielleicht ein bisschen zu simpel für mich oder wenn der Wein grob fehlerhaft ist, kann man das, glaube ich, auch einfach mal sagen. Also ich hatte es tatsächlich auch bei Winzerbesuchen, dass mir Winzer bewusst dann Wein hingestellt haben, der fehlerhaft war, um nur zu checken, wie man drauf reagiert. Das war beispielsweise beim André von Naboso war es so. Der hat mir dann drei Weine hingestellt und hat gewartet, ob ich zu jedem sage, das ist super. Ich finde, man muss da einfach klipp und klar sprechen. Natürlich niemals irgendwie im beleidigenden Ton. Es ist natürlich auch immer eine Art von Wertschätzung. Der Winzer arbeitet ganzes Jahr an dem Wein. Dementsprechend kann man nicht in dieser Position als Sommeliers, wir sind ja Sommeliers und keine argen Weinkritiker, das Ganze auseinandernehmen, aber man kann einfach persönlich sagen, okay, das passt nicht zu mir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sie beizuhalten, auch zur Authentizität wegen. Bezüglich der Gäste am Gast ist für mich einmal ganz, ganz wichtig, was kann ich tun oder wie gehe ich in Service, dass der Gast hinterher glücklich rausgeht. Wenn ich sage, er hat mir beschrieben, dass er genau dieses aromatische Profil eines Merlots haben möchte, mir aber hinterher sagt, ja, aber der ist mir zu erdbeerig, dann weiß ich ja, das ist der Fehler ist auf seiner Seite. Aber der Gast geht ja nicht glücklich raus, wenn ich sage, ja, aber sie haben mir gesagt, sie wollen Erdbeernoten und hier sind pure Erdbeernoten. Da geht der Gast nicht glücklich raus und ich habe keinen guten Service, da gibt's ja immer die Barriere. Dann ist es ja meine Aufgabe, dass ich sage, okay, Ich versuche das Ganze jetzt irgendwie zu lenken, dass ich sage, okay, passt, dann machen wir einen anderen Wein, dann machen wir vielleicht drei Gläser von dem, was sie ausgesucht haben zum Hauptgang, wenn es eine Partie von drei Leuten sind, dass ich trotzdem versuche, den Wein in Umlauf zu bringen, dass ich dem Wein vielleicht noch ein bisschen mehr Temperatur oder mit ein bisschen mehr Luft die Chance gebe, dass ich es über den Abend nochmal versuche an einem Zeitpunkt, wo er vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in mich hat. Also Kritik an meine Empfehlung beziehungsweise auch Kritik am Wein im Restaurant ist immer eine Aufgabe an mich und das muss ich lösen, so dass der Gast hinterher glücklich ist, weil sonst kannst du nur verlieren. Ja. Und wenn es dann heißt, dass du die Flasche zurücknimmst und sagst, du schenkst den glasweise aus, dann ist es so. Das ist genau das Gleiche, wenn ich einen Wein öffne, der arg reduktiv ist, und es kann sein, dass ich den Schleicher vom jungen Jahrgang nicht entdecke, was natürlich mega selten ist, aber sicher auch schon in den letzten 6 Jahren einmal vorgekommen ist, dann kann ich ja auch nach 30 Minuten mir die Blöße geben und kann sagen, das tut mir super leid, nimm mir die Flasche runter, ich schaue, dass ich noch irgendwas anderes ausschenke, dass ich den Tisch wieder zurückhole, das Vertrauen wieder zurückerwinne. Da muss man ja einfach ganz ehrlich sagen, wie schon gesagt, die 10 Stunden gehören dem Gast und nicht mir. Es geht nicht darum, dass ich die Weine, die ich mag, dem Gast näher bringe. Es geht nicht darum, dass ich Freunde oder befreundete Winzer näher bringe, sondern es geht darum, dass hinterher der Gast rausgeht und sagt, wow, das war ein schöner Abend und danke für den Service. Also ich glaube, das größte Kompliment, was du kriegen kannst, ist, wenn der Gast hinterher die Hand gibt und sagt, hey, tschüss, oder dass er sagt, hey, wo ist denn der Noris oder wo ist die Ilka? Ich würde mich noch bedanken, bevor ich weggehe. Und ich glaube, das ist dann letztlich die Idee davon, dass du dich selbst dann einfach da rausnimmst. Und bei Kritik ist es generell so. Ich glaube, so sollte jeder einfach damit umgehen.
Ja, vor allem nochmal zu
nur
dem.
Weil du lebst ja in einer Gesellschaft. Du lebst ja in einer Gesellschaft, und jeder, der im gesellschaftlichen Gefüge ist, ist nicht unantastbar.
Ja,
hat dann auch keiner das Recht dazu.
Ja, zu dem Thema auch nochmal, ich glaube, vor allem von Kritik können wir ja auch extrem profitieren und den Gast dann danach nochmal mehr abholen. Also, weil wir können von dem Gast nicht erwarten, dass er uns perfekt beschreiben kann, was er möchte. Im Endeffekt ist ja unsere Sache, das zu lesen. Und wenn du jetzt die Situation hast, so wie du es gerade gesagt hast vorhin, Silvio, mit knochentrockener Wein, aber der Gast findet es zu fruchtig, dann musst du im Endeffekt halt vielleicht nochmal eine Frage nachfragen und sagen, es ist wahrscheinlich, können es in die Richtung sein, das und das, was sie daran stört. Und dann sagt der Gast vielleicht, ja, voll, ja, stimmt, jetzt verstehe ich's. Und dann kannst du ja daraus auch lesen, okay, also ich glaube, das ist eher das Problem vom Gast. Und dann kannst du, also ist es eine bestimmte Komponente, ist es die Reife der Frucht, ist es was auch immer. Und dann kannst du ja mit dem zweiten Wein umso mehr punkten, wenn du dem Gast dann das Gefühl gibst, hey, der hat noch einmal was nachgefragt und jetzt bringt der mir genau das, was ich jetzt eigentlich, jetzt hat er es verstanden und bringt mir genau das Richtige. Damit kannst du ja den Gast noch mal mehr gewinnen. Ich meine, offen ausschenken können wir immer noch Flaschen. Immer zurücknehmen und dann gucken, den Gast glücklich zu machen.
Gerade davor, gerade aufgrund dessen auch, weil ich davon ausgehen muss, dass der Gast nichts über Wein weiß.
Genau.
Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass er eine gewisse Grundbildung hat, sondern dass er einfach aus dem Gefühl und aus dem Nichtempfinden heraus.
Also das mache ich immer, wenn ein Gast mir sagt, ihm schmeckt der nicht, und dann sagt er mir was und ich weiß, okay, das passt jetzt nicht ganz, dann versuche ich zu verstehen, was meint der Gast jetzt damit, mit dem, was er mir sagt. Also was stört ihn eigentlich, wenn es nicht das ist, das, was er sagt, kann es eigentlich nicht sein. Und es ist immer was du dann findest, wo du sagst, hey, okay, es ist bestimmt der Part in dem Wein. So wie wenn ein Gast sagt, er mag kein Chardonnay und sagt aber, er trinkt immer ein Chablis, also jetzt mal ganz einfach gesagt. Und dann denkst du, okay, wahrscheinlich mag der Gast einfach nur kein Holzfass. So allein von so einer einfachen Beschreibung von vornherein, wo du manchmal sagst, okay, der Gast erwartet sich halt das, aber weiß halt nicht, was den Unterschied macht.
Gibt's bei euch eine, das ist ja immer so eine Frage dann letztlich auch der Grundbildung, die man als Fachmann haben sollte, wo ihr selber sagt, das empfände ich bei einem Sommelier angemessen, wenn er diese Bildung hat. Ihr macht ja beide WSET, es gibt verschiedene auch Erfahrungsbereiche, die ihr bespielt habt, andere haben gar nichts. Also ab wann kann man selber sagen, man ist ein Sommelier? Habt ihr da ein Gefühl für oder eine Empfehlung?
Sobald du anfängst, neugierig zu sein.
Ja.
Und diese Neugier mit Wissen füllen kannst. Ich bin der ganz festen Überzeugung, vor allem in Europa, vor allem, weil ich es in Amerika auch anders mitbekommen habe. Also in Amerika können die Sommeliers wahrscheinlich 10-mal mehr über deutsche Weinbauregion sagen, als der Großteil von Sommeliers hier bei uns in Europa. Hat einfach den Grund, weil sie die Region noch nie gesehen haben. Sie haben wahrscheinlich noch nie mit dem Winzer persönlich im Weinkeller gestanden. Und ich glaube einfach, in Europa haben wir das ganz, ganz große Glück, dass Wein so kulturell ist und so ein kulturelles Erbe und dass du dementsprechend die Möglichkeit hast, viel näher damit in Kontakt zu treten. Und dadurch kannst du dich quasi als Laie, nur durch Winzerbesuche, kannst du dich zum Experten der Mosel etablieren, weil du jede Woche die Möglichkeit hast und aufgrund der kurzen Distanz zu verkosten. Und was heißt es schon, Sommelier zu sein, wenn du nicht ein Expertengebiet hast? Und über andere Gebiete kannst du immer lernen. Dementsprechend, ich glaube einfach, wenn du fundiertes Wissen hast und mindestens einen Fokuspunkt hast und natürlich die Neugier dahinter, dann bist du ein Sommelier. Und wenn du dann das Ganze erklärbar und nahbar am Gast widerlegen kannst, dann ist für mich eigentlich alles gegeben.
Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Petra 2022 aus der Maremma Toskana, quasi der Fred Astaire unter den Rotweinen. Reif, charismatisch, noch nach 20 Jahren noch frisch wie aus dem Fass. Und ich kann dir sehr gerne erklären, warum. Dafür muss ich jedoch 30 Jahre zurückgehen. Das Weingut Petra wurde 1997 von Vittorio Moretti gegründet. Ja, genau, dem Vittorio Moretti, der in der Franciacorta mit Bella Vista schon Schaumweine macht, die selbst Prosecco-Trinker, aber auch absolute Champagnerliebhaber zum Schweigen bringen. Und Vittorio hatte eine Idee. Jetzt baue ich in der Wildmaremma einen Supertasken, der Bordeaux alt aussehen lässt. Und weil Visionen und Erfolg allein nicht glücklich machen, hat er gleich noch den Star-Architekten Mario Botta engagiert. Mario Botta, der Schweizer, der normalerweise Kirchen und Museen baut, meinte: Wein? Klar, mache ich euch eine Kathedrale, nur aus Stein, Zylinder und purer Genialität. Das Ergebnis ist ein Weingut, das aussieht wie ein UFO, das friedlich auf einem Hügel gelandet ist, nur dass aus diesem UFO-Stadt Aliens pure Eleganz kommt. Der Bau wurde 2003 eingeweiht und ist bis heute wahrscheinlich die fotogenste Kellerei Italiens. Selbst Google Earth macht dort einen extra Screenshot. Und du findest es auf dem Etikett. Francesca Moretti, Vittorios Tochter, leitet das Ganze. Eine Frau, die mit 20 schon wusste, dass mehr Lob besser ist, als Medizin zu studieren. Die Lage Val di Cornia, eisenhaltige Böden, Meerblick, das Tyrrhenische Meer, nur einen Katzensprung entfernt. Die Reben haben praktisch Salzluftinhalation. Und das rund um die Uhr. Die Trauben für den Petra. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon. Das ist das toskanische Pendant zum Heiligen Dreieck. Alles bio, alles nachhaltig. Equilita zertifiziert. Petra ist quasi das Weingut, das sogar Greta Thunberg ein Gläschen gönnen würde. Doch 2022 ist noch ein Baby. Aber jetzt schon so selbstbewusst, dass er selbst seinem großen Bruder 2016 die Zunge rausstreckt. Die Farbe? Ein tiefes Rubinrot mit violettem Rand. Es sieht so aus, als hätte jemand einen Sonnenuntergang in die Flasche gegossen. Die Nase? Erst Kaffee, dann Lakritz, dann plötzlich mediterrane Macchia. Als würde George Clooney nach einem Nespresso durch Rosmarin laufen. Und dann kommen balsamische Noten, Minze, ein Hauch Eukalyptus. Der Wein riecht, als hätte er Urlaub auf Sardinien gemacht. Am Gaumen voluminös. Mächtig, aber nicht plump. Wie ein Bodybuilder im Seidenhemd. Die Tannine samtweich, aber mit Grip. Sie umarmen dich und lassen dich trotzdem noch atmen. Und dann diese Frische. Dank der Meeresbrise so knackig, dass selbst ein 2022er aus der warmen Maremma kühle Eleganz zeigt. Mineralität, natürlich. Der eisenhaltige Boden sagt Hallo. Schmeckt nach Blut und Erde, aber auf die gute Art. Und dann der Abgang. Endlos. Komplex. Mit einem Nachhall, der länger dauert als so manche Beziehung. Vittorio Moretti sagte einmal: Ich wollte einen Wein, der die Seele der Maremma einfängt. Mission completed, würde ich sagen. Die Kellerei arbeitet komplett mit Gravitation. Kein Pumpen, alles fließt von allein und selbst der Wein will dann nicht mehr weg. Der zentrale Zylinder vom Botta ist 35 Meter in den Berg gebohrt. Dort reifen die Barriques in einer Art unterirdischer Kathedrale. Oben auf dem Dach kommen die Trauben an. Unten kommt der fertige Wein raus, wie bei Apple, nur mit mehr Seele. Die Krühlagen heißen Potenti, Quercetto, Colle al Fico. Klingt ein bisschen wie eine Anwaltskanzlei für Supertaskens. Und Petra ist der Chef aller drei. Der Assemblagekönig, der die besten Teile nimmt und sagt: Jetzt machen wir Kunst. 2022 war ein warmer Jahrgang. Aber dank der Meeresbrise kein Marmeladendesaster, sondern pure Konzentration mit Frische. Du fragst mich nach dem Trinkfenster? Ich würde sagen von sofort bis ungefähr 2040, also genug Zeit, um es den Kindern zu vererben. Du fragst mich nach dem Preis? Sagen wir mal, er kostet so viel wie ein guter Friseurbesuch, nur dass der Effekt länger hält. Und wer Petra trinkt, trinkt Geschichte. Etruskische Hügel. Napoleonische Prinzessenvergangenheit, Schweizer Präzision und lombardischen Wahnsinn. Elisa Bonaparte hatte hier schon im 19. Jahrhundert Reben. Petra ist quasi die Wiedergeburt dieses Traumes, nur mit besserer Architektur. Francesca Moretti sagt, Petra ist kein Wein, Petra ist ein Ort. Und das stimmt, ein Ort, den man trinken kann. Und wenn der Korken plopp macht, bist du mit einmal in der Maremma, egal ob du gerade bei 3 Grad und Regenwetter vielleicht im Buxtehude sitzt. Petra ist nicht einfach ein Supertaskan. Petra ist der Superlativ unter den Supertaskans. Wenn dieser Wein sprechen könnte, würde er mit tiefer Stimme und Schweizer Akzent sagen, entspann dich, ich habe alles im Griff. Das Fazit, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Petra 2022 ist nicht nur ein Wein, er ist ein Erlebnis, eine Reise, ein kleiner Urlaub im Glas. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss noch eine Flasche öffnen. Allein, rein aus beruflichen Gründen natürlich. Vielen Dank der Familie Moretti, dem Weingut Petra und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Storytelling ist eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Ja. Und Storytelling sollte man auch niemals verlieren, auch bei allen Wissensebenen, die man bespielt, weil man dann nüchtern und langweilig wird.
Ja, tatsächlich sehe ich mich da selber auch unter dem Aspekt damals. Also als ich damals angefangen habe quasi mit Wein, also ich habe bis ich 22 war, 21 war, keinen einzigen Schluck Wein getrunken und habe damals eigentlich aus Interesse, weil ich mehr in die Sterne-Gastro wollte, weil ich das erste Mal eine Erfahrung in der gehobenen Gastronomie hatte, mich damals in der Traube beworben, war dann eben im Silberberg, also im Hausgastrestaurant und hatte da hatte da das erste Mal Wein probiert, weil ich gesagt habe, ich möchte aber verstehen, was ich den Gästen verkaufen möchte. Und habe mich da wirklich on point 1 in Wein verliebt und wollte mehr lernen und habe dann erstmal für mich beschlossen, ich fahre jetzt einfach immer zu Weingütern. Ich schaue mir das an, ich fahre da jetzt hin, ich möchte die Regionen sehen und habe mir überlegt, wie lerne ich mehr und habe dann Sommelierkurs angefangen. Aber in dem Zusammenhang, ich habe noch keinen festen Sommelierkurs fertig gehabt und der Stefan, also mein damaliger Head Sommelier, kam auf mich zu. Damals kannte er mich quasi nicht, aber er hat meine Neugier gesehen, weil ich damals zu ihm hingegangen bin und gefragt habe, hey, ich möchte über Wein lernen. Ich fange jetzt schon an, in die Regionen zu reisen, aber ich habe mir den und den Kurs überlegt, was er davon hält. Und er kam dann 1-2 Tage später und hat mir angeboten, hey, das Brennen, was ich in deinen Augen sehe, hast du nicht Lust, bei mir als Kommissommelier zu starten? Und ich glaube, wenn du dann in dem Moment, wenn er damals nicht dieses Vertrauen und einfach genau dieses Vertrauen in, hey, du siehst dieses Brennen, du siehst die Begeisterung, das Interesse in der Person, wenn ich das damals nicht so gehabt hätte, dann hätte ich das natürlich für mich selbst gemacht, aber es hilft dir auch. Und ich glaube, dieser Moment, ich meine, ich habe damals schon als Kommissar gearbeitet, da habe ich meinen Kurs noch nicht fertig gehabt. Also deswegen, genau wie es Nuris sagt, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach diese Passion und dieses Interesse und diese Freude an dem Produkt haben muss und die halt dann auch am Gast zeigen möchte, was einen dazu ausmacht.
Ganz immens wichtig, könntet ihr Wein in ein Wort pressen? Was ist Wein für euch?
Ein Lebensstil.
Ich wollte Lebensgefühl, Lebensstil auch sagen.
Kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern teile ich zu 100%. Weinbegeistert zu sein, ist es eine, aber wie erklärt ihr einem Nicht-Weintrinker, warum Wein so faszinierend, so großartig ist?
Ach, ich habe das schon tatsächlich sehr oft gemacht.
Ich find's ganz lustig, weil Ilka und ich...
Ja, wer soll anfangen?
Ja, wir haben beide gleiche Antworten, ja.
Ja, mach du mal, Doris.
Ja, komplexe Frage. Eine komplexe Frage, aber ich weiß nicht, warum wir jetzt sofort Antwort dazu finden, aber für mich ist es einfach diese unglaublich spannende Kombination aus diesem Interkulturellen. Du hast die Historie mit dabei, du hast Kultur mit dabei, du hast Geografie mit dabei, du hast Konzepte, Lebenskonzepte, Philosophien mit dabei und du hast halt immer eine persönliche Note. Und wenn ich Wein beschreiben müsste, dann würde ich erstmal anfangen bei der 0,1% der Produktion, abseits der Massenproduktion bei den wirklich handwerklichen Produkten. Und dass dieser Unterschied von industriellen Produkten und handgemachten Lebensmitteln so groß und so fassbar ist und so tiefgründig, selbst in dieser marginalen Ebene, das ist für mich einfach faszinierend und das, was einfach jeder verstehen kann, wenn er es mal probiert hat und wenn er offen rangeht. Und letztlich glaube ich, dass Ilka das Gleiche sagen kann. Also ich kann bis heute sagen, dass Wein und die Gastronomie mein Leben redefiniert hat, geändert hat, mich bei vielen Dingen wesentlich bewusster erkennen lässt, beziehungsweise bewusster erleben lässt, wo ich einfach sage, das ist quasi der Thron des Genusses, weil Wein eigentlich alles mit einschließt, die Essenskultur, die Trinkkultur und jede Gesellschaftsschicht auch mitnehmen kann. Sei es jetzt Sommeliers, die vorher, oder Weinhändler, wenn ich an Berlin denke, Weinhändler, die vorher Rapper waren, oder sei es Investmentbanker, die jetzt Wein produzieren in ihrer Einöde und komplett nach dem Thun-Kalender leben. Das ist, ich glaube, es gibt kein Produkt auf der Welt, das das schaffen könnte, außer Wein.
Ja. Tatsächlich hätte ich auch so geantwortet. Und ich sehe es jedes Mal aufs Neue mit meiner Familie, weil ich bin da der Einzige, der auf einmal, keiner war in der Gastro, ich bin der Erste, der in der Gastro ist, der es auf einmal für so ein Thema so brennt. Meine Eltern hatten damit nie was zu tun, meine Schwiegereltern auch nicht. Und im Endeffekt, jedes Mal sind sie aber so gebannt, weil sie wollen dann darüber was wissen und dann zeige ich ihnen Produkte und sie trinken normalerweise ihren billigen Wein vorher und dann bringe ich mal was mit und erzähle die Geschichte und auf einmal sagen sie, hey, bestell mir was mit und verstehen auf einmal, warum das Produkt so anders ist und verstehen den Hintergrund und verstehen die Menschen und sehen das Ganze. Und ich glaube, das ist das schönste Beispiel, wo man sieht, dass man einfach, dass es einfach ein Produkt ist, das irgendwie jeden auf eine Art verzaubern kann, egal ob du daran gewohnt bist oder nicht.
Ich glaube, das ist unsere große Aufgabe dabei auch, das zu entkrampfen. Also, dass man, ja. Es gab ja viele, viele Jahre, wo vermeintliche Experten versucht haben, das irgendwie zu stilisieren oder eben zu überextrahieren oder sich selber manchmal auch unwissend damit versucht haben abzuschirmen, indem sie da ein riesen Geheimnis draus gemacht haben. Aber durch Geschichten öffnen wir es und mit Geschichten verbinden wir es und schaffen es, da auch ein Gefühl für aufzubauen. Manchmal eben auch, finde ich, mit Metaphern, das mögen ja manche ganz gerne, so wie Norris das vorhin aufgegriffen hat, als ich eben diese Brücke hin zur Kunst gespielt habe. Habt ihr da selber auch Metapher, die ihr total gerne nehmt? Also sei es Richtung Fußball, Autos, Kunst, Gesellschaft, Theater, Musik oder womit spielt ihr ganz gerne? Welche Wortbilder habt ihr ganz gerne?
Also ich habe vor allem in der Gastronomie...
Immer alles.
Ja, auch alles. Ich glaube, in der Gastro... vor allem mit dem Service allein, weil ich habe oft, dass meine Familie oder Freunde mich fragen, boah, aber wieso so viel Geld für so ein Essen ausgeben und Wein und dann verstehe ich und dann erkläre ich oft diesen Vergleich mit dem Theater und dass du eben nicht einfach nur essen gehst, weil du weil du was zum Essen brauchst, sondern weil du quasi eine Art ein Theater besuchst, wo alles um dich rumspielt, wo du eine Art Performance hast, wo aber gleichzeitig das Essen, das Getränk und alles irgendwie zusammenspielt. Ich glaube, das ist die Metapher, die ich am häufigsten benutze tatsächlich in dem Zusammenhang.
Ja, sonst ist halt auch ganz easy gesprochen, wenn man sagt, ja, dieser Wein ist Champions League beispielsweise, ganz easy. Oder wenn man es mit bestimmten Kunstwerken vergleicht, ich spreche auch teilweise auch gerne von Epochen, sprich Sturm und Drang oder Barock, mag ich sehr gerne als Metaphern, unter die sich die Leute das Ganze so ein bisschen bildlicher vorstellen können. Aber auch andersherum, also ich nutze in meinem privaten Leben auch gerne Bezeichnung von Grand Cru für besondere Erlebnisse oder Momente. Also es geht beidseitig, das ist das Schöne mit dabei. Metaphern oder das sind ja letztlich einfach nur ist einfach nur die Möglichkeit, ein sehr, sehr komplexes Thema sehr leicht fassbar zu machen. Und sei es jetzt, wenn wir die Metapher von Speedos und Bikini verwenden, wenn wir über ein Rosé aus der Provence sprechen, so genauso kann man einfach sagen, dass das Wein ganz, ganz easy eigentlich in jede Branche und jede Schiene übertragen werden kann. Dementsprechend ist eigentlich der Kreativität bei Metaphern, glaube ich, keine Grenzen gesetzt und es gibt keine falschen Vergleiche.
Ja, sehr großartig. Finde ich also ganz, würde ich total unterstreichen, finde ich ganz großartig. Gibt es Weinwörter, die ihr immer gebraucht oder die ihr niemals hören könnt oder die ihr völlig deplatziert findet, wenn ihr die irgendwie hört? Also es gibt ja so was Witziges auch mit Mineralität, Mineralik. Keiner weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Beides steht nicht im Duden und viele stören sich dran. Es wird teilweise überstrapaziert. Und da wollen wir nicht nur Salzigkeit und Terroir nehmen. Also habt ihr da irgendwie most loved oder most hated Wörter, die ihr ganz weit oben auf die Liste schreiben würdet? Oder wo ihr euch gegenseitig mit immer hochzieht, dass der andere das sagt?
Was mir immer ein bisschen wehtut, ist lecker. Wenn ein Wein einfach nur lecker ist. Also das ist auch was, ich akzeptiere es mittlerweile mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Schule, weil der Stefan damals immer auch sein Problem damit gehabt hat, weil ein Wein ist nicht nur lecker, da ist einfach so viel dahinter. Und man darf es aber auch niemanden böse nehmen, weil ein Gast für einen Gast das Glücklichste ist, wenn ein Wein lecker ist. Aber das ist immer was, das piekst mich immer einmal, weil ich mir immer denke, da ist so viel dahinter. Es ist einfach so viel mehr, als dieser eine Begriff einfach nur sagt. Aber ja, das wäre jetzt so ein Begriff, der mir einfach im Kopf einfällt, der mich einmal piekst, wenn ich ihn höre.
Und bist du dann genauso empfindlich dabei, wenn ein Gast zum Beispiel sagt, für mich gibt es nur ein Credo, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, weil das ja mehr oder weniger
das
Gleiche so auf dieses Essentielle heruntergebrochen
deswegen
ist.
Deswegen sage ich
das ja eigentlich dann auch eine Verbanalisierung ist.
Deswegen sage ich, es ist, ich akzeptiere es, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich sowas, was ich halt von vornherein gelernt habe. Also damals, wenn ich in meiner Anfangszeit, wenn ich da zu einem Wein gesagt habe, der Wein ist lecker, dann hätte ich nicht bekommen, aber einmal mit einem bösen Blick gestraft und ich hätte nie wieder was sagen dürfen. Und ich glaube, also auf eine positive Art, ja. Und ich glaube, das hat sich bei mir einfach eingebrannt, dass ich immer dahinter schauen möchte. Und ich glaube, das habe ich einfach oft, wenn ich es höre. Ich nehme es auch keinem Gast böse und ich würde auch niemanden da verbessern. Und ich freue mich darüber, wenn der Wein demjenigen schmeckt. Und deswegen, das ist eher was Persönliches, was einfach mir ein Begriff ist, mit dem ich mich schwer tue. Aber ich akzeptiere ihn bei jedem Gast, weil ich verstehe ihn und das ist das Allerwichtigste eigentlich. Der Wein muss einfach nur schmecken für den Gast.
Und Lieblingswörter, hast du da irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich, wenn ich die irgendwo noch mit platzieren kann und das ist für mich der Gipfel und das größte Credo oder?
Nein, ich kann das nicht so banalisieren. Ich glaube, ich benutze geradlinig oder puristisch oder solche Weine, die mir wirklich oft gefallen. Sehr gerne. Ich glaube, wenn ich es beschreiben möchte. Ich benutze auch gerne zur Beschreibung grundsätzlich erstmal die Unterteilung in hell oder dunkel oder rot oder dunkelfruchtig, wenn man sich sowas sagt. Also wirklich einfach, dass ich mir mal so banalisiert einmal geht eher in die Richtung sag. Aber ich bin tatsächlich bei so Begriffen wie mineralisch auch sehr, sehr offen, weil auch wenn du es nicht erklären kannst, ich habe mich extrem mit Bodenstrukturen auseinandergesetzt. Ich war damals in Südafrika bei Jordans und der war Geologe und hat mit mir das alles und hat gesagt, das gibt's aber halt einfach nicht. Und natürlich kannst du es dir nicht erklären, aber du kannst das Terroir und die Herkunft trotzdem schmecken und du schmeckst, ob es auf dem Schieferboden oder ob es auf Kalkstein gewachsen ist. Und egal, ob man das erklären kann oder nicht, für mich ist das eine gewisse Mineralität, wie auch immer. Ich weiß auch, dass es das nicht offiziell wirklich erklärbar gibt, aber es ist für mich einfach ein Fakt. Deswegen ist das schon was ich akzeptiere oder was ich auch oft benutze. Also
ich würde die Frage nochmal ganz kurz aufheben und vielleicht gleich Norris nochmal stellen, aber auf dieses Thema Mineralität nochmal eingehen, weil das gerade ein Thema ist, was, finde ich, so in gewisser Weise hochkocht und was ich total affig finde, weil es wieder so eine Situation ist, wo man irgendein Thema nimmt und das bis ins Unendliche auslutscht, weil es halt mehr oder weniger einen Bericht von einem Geologen gibt, der sagt, man kann diese Elemente nicht im Wein schmecken. Das hat man auch vor 10 oder 15 Jahren schon festgestellt, dass man kein Schiefer herausschmecken kann. Aber es gibt verschiedene Gegebenheiten, die ein Schiefer aufgrund des Wasserhaushaltes, des Wasserspeichers, des Temperaturspeichers in einer Rebsorte unterschiedlich betont innerhalb einer Lage. Ja. Wo verschiedene Aromelemente innerhalb dieser Rebsorte betont werden, verschiedene Moleküle herausgearbeitet werden, die dann später vom Winzer dann betont werden können, warum ein Wein aus einer Lage auf eine bestimmte Weise schmeckt. Und somit werden eben auch verschiedene, auch salzig schmeckende Elemente herausgelöst, die ich durchaus als Mineralität bezeichnen kann. Aber es hat niemand gesagt, dass ich Granit jetzt unbedingt auf der Zunge schmecke und wenn ich am Granitstein lecke, dann unbedingt den Weißburgunder aus dem XY-Hang dann irgendwo herausschmecken kann. Also ich glaube, das ist eine total unterschiedliche Betrachtung der verschiedenen Ansichtsweisen und jeder versucht es in einem Rahmen von Clickbaiting für sich selber nochmal auszukosten und sich daran hochzukaspern. Es ist aber der allgemeinen Sache nicht dienlich. Aber Geologie ist wichtig, Mineralität ist wichtig und es ist eine gegebene Sache. Also es ist eine naturgegebene Sache. Dass ein Wein aus dem Iphöfer Kronsberg anders schmeckt als einer aus dem Trittenheimer Altärchen.
Ja. Ja, voll. Ich denke mal immer zurück an die Zeit, als ich bei Klaus-Peter Keller gearbeitet habe in der Abtserde. Und die Abtserde hat so einen hohen Aktivkalkanteil, dass die Blätter sich einfach im Frühjahr gelb färben, weil sie können erst, das ist ein Eisenanteil im Boden, also Eisen, der nicht aufgenommen werden kann, weil Eisen nur als eine bestimmte molekulare Form aufgenommen werden kann. Jetzt mal ganz, wenn man wirklich mal da deep reinschaut. Und dann irgendwann, wenn sich das quasi vom Wetter her und so weiter ändert, dann kann das Eisen aufgenommen werden und auf einmal verändert sich die Farbe und es wird grün. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht auch einen Einfluss auf die Aromatik und auf die Reife der Trauben hat. Und ich glaube, es schmeckt nicht, man schmeckt nicht den Boden, aber man schmeckt die Verhältnisse, in denen es gewachsen ist und die, ja, Umstände und Wasserhaushalt und das, was du gerade gesagt hast, das ist für mich immer noch ein Naturprodukt, das hat einen Einfluss. Ja.
Ich finde halt manchmal so unsere Aufgabe da einfach auch das Ganze so ein bisschen aus diesem Social Media fünf Wörter herausgeballert und jeder versucht seinen Senf noch dazu zu geben, das so ein bisschen zu relativieren und zu sagen, guckt mal bitte dahinter und versucht mal einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden.
Mhm. Ich finde es auch ganz lustig, dass ihr es jetzt beide angesprochen habt, weil wir sprechen über Mineralität und aber da muss ja sonst jemand mal erklären, warum bei jedem Datasheet von Winzern die Bodenstrukturen dastehen, warum wir die ganze Zeit darüber sprechen, ob es aus Kalk oder Granit wächst. Es ist schon, glaube ich, ein maßgeblicher Unterschied. Und wenn es in der Struktur diesen maßgeblichen Unterschied gibt, warum soll es den dann nicht im Geschmack geben? Also ich meine, es hat ja wohl auch einen Grund, warum das teuerste Terroir, das Romani Conti, drei verschiedene Bodentypizitäten hat und 100 Meter weiter schmeckt es dann komplett anders. Und wirklich, da sind wir bei meinen Lieblingsvokabeln. Ich finde eigentlich immer kristallin oder klar finde ich immer sehr, sehr spannend, weil es wirklich auch für mich von Qualität zeugt, wenn die Aromen sehr, sehr einzeln identifizierbar sind. Und das ist halt bei mir im Burgund, gerade bei hochpreisigen oder hochklassigen, sagen wir es mal so, Burgundergütern sehr, sehr spannend. Bei Riesling finde ich sehr, sehr spannend und immer sehr, sehr klar. Deswegen ist auch Blindverkosten so spannend, weil du mit solchen klaren Aromaten sehr gerne arbeiten möchtest oder kannst. Und das finde ich dementsprechend spannend, als Vokabular zu verwenden. Und als Hassvokabular finde ich, glaube ich, bei jedem Sommelier Naturwein.
Ja, das stimmt.
In beide Richtungen. Ich trinke nur Naturwein oder das ist ja hoffentlich kein Naturwein. Da denke ich mir, okay, ich schaue auf die Uhr, wie viel Zeit haben sie mitgebracht? Oder lasse ich es einfach mal stehen? Weil das ist ja auch inzwischen, und ich merke immer diesen großen Unterschied zwischen Österreich, zwischen Belgien, aber auch beispielsweise jetzt, wo ich in der Schweiz war, das drei verschiedene Länder und jeder hat eine andere Auffassung von Naturwein. So, sei es, ist es jetzt ein Schalenkontaktwein? Ist es ein Wein, der mit wenig Zutun im Keller gemacht wurde? Ist es ein, ich weiß nicht, was meinst du damit? Und da ist auch die Frage, okay, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Naturwein, rauszufinden, wie ist deine Definition davon?
Ja.
Aber ich glaube, gerade wenn wir über Vokabular sprechen, was zu häufig verwendet wird, ist das, glaube ich, auf Nummer eins. Und vor allem jetzt auch nach Covid, wo die Leute selbst Wein gekauft haben und selber auf Instagram mal was gelesen haben, ist es, glaube ich, im Moment eins der Vokabularen, die mich nicht zur Weißglut bringen, aber die mich oft hinterfragen lassen, wie beschreiben wir Wein eigentlich und was hat das für wahnsinnige, bös gesagt, Konsequenzen, wenn so Vokabeln dann plötzlich einfach in Volksmund geraten. Weil es kann einen Wein auf- oder abwerten und nur mit einem Wort, ohne dass er probiert wurde, wird schon bei manchen Gästen wird die Erwartung runter oder hochgeschraubt oder einfach falsch gelenkt. Und das finde ich an diesem Wort einfach sehr, sehr, sehr schwierig für etwas, was eigentlich in der heutigen Zeit natürlich sein sollte.
Ja.
Gibt es sonst einen Weinmythos, der euch aufregt, wo ihr sagt, nee, nicht drüber nachgedacht?
Rotwein zu warm.
Ja.
Also
ja.
Rotwein Niemals gekühlt trinken ist so eine Geschichte, ganz oldschool, klassische Pairings. Ich finde, je spannender das Pairing und je durchdachter das Pairing, desto besser kann es erklärt werden, aber scheitert dann trotzdem einfach mal bei vielen Menschen an dem Grundverständnis von Wein. Und da sind wir wieder beim Thema Naturwein oder beziehungsweise Publikation. Wenn ich in der SZ oder im Falstaff lese, oh ja, das passt perfekt zu gebratenem Fisch und jetzt wird es plötzlich zum Steak serviert, ist, glaube ich, als Konsument mein ganzer Glaubenssatz zerstört. Und wenn ich da nicht offen bin, dann ist es sehr, sehr schwierig, das zu durchbrechen. Und nur manche Gäste sind offen dafür. Sei es dann beispielsweise auch mit Sauerbier, sei es dann wirklich mit Schalenkontaktwein, sei es dann mit gespritteten Wein. Das sind einfach so Weinmythen, die Menschen damals irgendwie aufgegriffen haben und sich nur sehr, sehr schwer von lösen können.
Auch grundsätzlich Süßwein. Also das ist ja auch oft so ein Punkt, wo Gäste sagen, oh, sie mögen es nicht und dann probieren sie es und stellen fest, oh, aber der ist ja richtig gut, wo man dann erklären muss, es kommt halt immer auch auf Säurestruktur an und ob ein Wein wirklich süß, pappig süß wirkt oder nicht. Und für mich zum Thema tatsächlich auch, womit ich echt struggle, wenn es zu kalt ist, also wenn Champagner eiskalt ist oder auch Weißwein so eiskalt, wenn da die Temperatur nicht trotzdem, die soll jetzt nicht warm sein, aber einfach nicht so totgekühlt wird, wenn man so sagen darf, damit der Wein sich auch so ein bisschen präsentieren kann. Für mich auch.
Bist du leider in der falschen Stadt, oder?
kommt drauf an. Ich verstehe es. Aber es kommt drauf an, weil die Gäste
ketzerisch.
Vertrauen einem dann doch. Also ich hab's schlimmer erwartet tatsächlich.
Also, nein, das war auch jetzt, du bist wahrscheinlich am richtigen Ort in der Stadt. Und das ist aber natürlich auch schön, wenn man da, nicht schön, wenn man da schwarz-weiß denkt. Gab's für euch mal einen Wein, wo ihr sagt, der ist unkombinierbar? Also hat euch ein Wein mal an die Grenze gebracht?
Ja, aber nur weil das Glas immer leer war, bevor der Gang weg war. Weil also nur aus dem Grund, dass es zu lecker war, dass die Leute es die ganze Zeit aufgetrunken haben und zum dritten Mal nachgeschenkt hast.
Weißt du noch, was das war? Nicht
kombinierbar. Blaufränkisch von Wachter Wiesler, Reiburg 2016.
Kann man leider nachvollziehen.
Kann man nach.
Absolutes Geschoss.
Mit wem würdet ihr gerne mal einen Wein trinken?
Julia Wachter Wiesler.
Okay.
Nein, das war jetzt zu schnell und im Kontext gesagt. Das ist eine schwierige Frage.
Also egal, ob tot oder lebendig. Das ist
eine schwierige Frage.
Einfach mit Freunden und Familie für mich.
Ich würde gerne mal mit William Kelly ein Gläschen trinken. Okay. Und einfach mal ganz atypisch für mich 2 Stunden die Bappen halten.
Krass. Was würdest du für einen Wein mit ihm trinken?
Wahrscheinlich deutschen Spätburgunder. Blind eingeschenkt.
Und worüber reden?
Nee, ich glaube, es ist einfach mal hören, was er zu sagen hat. William Kelly, glaube ich, war damals, bevor er sich so arg dem Weinbau verschrieben hat, wesentlich zugänglicher, was seine Meinung und sein Wissen angeht. Ich glaube, seitdem er sich wirklich in dieses Thema reingefuchst hat, ist es nur sehr, sehr schwer zu erkennen, was in ihm vorgeht und was er denkt und wie er über Weinbau steht. Und ich würde mir das gerne echt mal anhören, wie er vor allem auch zu neuem Burgund steht. Und ich glaube, es ist einfach eine super, super interessante Person, die sehr viel Wissen in sich trägt, aber nur selten wirklich darlegt. Und wenn man mal 1-2 Videos von ihm sieht, wie er Burgund in die ärgste Reife trinkt, wo man jetzt nicht weiß, okay, wie steht's gerade im Glas? Ist es jetzt vielleicht zu weit, zu oxidiert? Und er findet trotzdem irgendwie die richtigen Worte und kann alles herleiten. Das finde ich schon sehr spannend.
Krasser Gedanke, finde ich sehr, sehr gut. Hast du einen Spätburgunder, den du ihm einschenken würdest? Und wenn, dann um seine Meinung zu bekommen oder um seine Reaktion?
Na, direkt einen Spätburgunder wahrscheinlich nicht. Ich finde generell sehr, sehr spannend, was sich in Deutschland gerade auf der Spätburgunder-Ebene tut. Vor allem, was man letztes Jahr...
Welche Region präferierst du da? Pfalz
finde ich im Moment sehr spannend. Ja. Pfalz finde ich im Moment wirklich sehr, sehr spannend. Baden war schon immer stark. Da geht es dann eher in die kleineren Produktionen, die sich jetzt ans Qualitätsniveau anpassen. Aber ich glaube, was du letztes Jahr ganz, ganz stark gesehen hast im Rotweinbereich, dass mit guten Jahrgängen kommen sehr, sehr viele Winzer zurecht. Und es war für mich so letztes Jahr auf der VDP-Verkostung so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, Rotwein aus Deutschland wird echt seriös und ernsthaft. Und dementsprechend war es so spannend, jetzt in diesem Jahr bei der VDP-Verkostung 23 zu kosten und zu sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber ich glaube, wir sind generell in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg, was einfach Qualität, was Fruchtqualität vor allem angeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da entwickeln wird. Und jetzt meine Top 3 im Podcast zu nennen, ist, glaube ich, zu subjektiv.
Brauchst gar nicht, ist wahrscheinlich dann eben auch ja situativ abhängig. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten? Ilka hat noch nicht getrunken, von dem her wird das schwer,
aber bei mir ist es schwierig, trinken. Weil ich hatte, genau. Ich habe damals Leistungssport gemacht und es war irgendwie noch so ganz, wie gesagt, meine Welt hat sich auch verändert. Damals habe ich Medizin studiert und hab Leistungssport gemacht. Das war irgendwie noch so ein bisschen, da war Wein irgendwie kein Thema. Deswegen echt schwierig zu sagen, weil in dem Alter war es so, ja.
Deinem 21-jährigen Ich?
Eigentlich alles genauso machen, wie es gemacht hat, weil als 21-jähriges Ich habe ich angefangen, die Welt zu bereisen, also die Weinregion zu bereisen und einfach immer weiter nachzufragen. Und das ist, glaube ich, cool. Vor allem für den Staat das Wichtigste. Ja,
ich komme aus dem Westmünsterland. Ich habe mit 16 die Wahl zwischen Veltins und Krombacher gehabt.
Deswegen habe ich das gewählt.
Genau. Deswegen würde ich sagen, meinem 18-jährigen Ich würde ich sagen, mach genauso weiter. Ich habe auch meinen ersten wirklichen Wein-Aha-Moment mit ich glaube, 20 gehabt. Es war 2019 um Weihnachten, da habe ich auf dem Schiff gearbeitet und ein Kollege von mir hat an den Tisch eine Magnumflasche Röderer Kristall verkauft. Er hat mir ein Glas abgegeben. Ich habe gesagt, das schmeckt echt cool und dann kam irgendwie im Laufe der nächsten 4 Monate so immer mehr Interesse für das Thema. Deswegen wäre ich mit 18 immer noch entspannt. Ich glaube, was man vor allem sieht, dass das Wein mega das inklusive Thema ist. Das heißt, du kommst auch als Nichtwissender sehr, sehr schnell zu Wissen und sehr, sehr schnell zu deinem Gaumen. Aber das wird halt nicht gehen, hättest du nicht großartige Mentoren und Lehrmeister gehabt. Wo bei mir einfach der Max Weber, der Max Zankel, Tresor Wett ganz, ganz große Rollen mitgespielt haben. Und deswegen will ich meinem 18-jährigen Ich einfach sagen, bloß nicht studieren und sofort in die Gastro.
Ihr müsst morgen ein Weinbuch schreiben. Worüber handelt das?
Weinbuch. Tatsächlich wahrscheinlich die Champagne. Es gibt tatsächlich entweder Bodenstrukturen oder die Champagne. Wahrscheinlich wäre es eventuell wirklich dieses schwierige Thema Mineralität. Also ich habe so meine zwei, das sind so meine zwei Lieblingsthemen, glaube ich, wenn ich so als Punkt sehe. Einerseits, weil ich mich sehr bald in Champagner grundsätzlich verliebt habe, in die kleinen Winzer-Champagner. Ich bin da ganz extrem in die Brut Natur-Richtung, wie wir Sommeliers halt sind, würde ich sagen, von der Art her. Aber kleine Unterschiede wirklich durch die Regionen, durch die verschiedenen Winzer. Auch da Bodenstruktur natürlich mit dabei. Wahrscheinlich wäre es ein ziemlich nerdiges Buch, könnte ich mir vorstellen. Das wäre es, glaube ich, für mich.
Norris, was lese ich von dir?
Weine als Spiegel der Gesellschaft. Krass. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, dass alles, was im Wein gerade im Moment aktiv gelebt wird oder im Kommen ist, ist letztlich nur ein Spiegel der Gesellschaft, sei es jetzt einfach die Rückgesinnung an Produkt, Herkunft und Qualität, was wir im Wein zu erkennen haben, was wir vorher damals mit viel Holz und viel Fülle haben, lässt sich so ein bisschen darauf schließen, dass die Leute einfach ja aufstrebenden Wohlstand hatten und dass es allen gut ging und es war eine schöne Zeit, good to be alive, und dass es jetzt einfach Gradlinger wird. Aber auch so Sachen wie Süßweine, die jetzt immer mehr out werden, woran das liegt, das finde ich immer sehr spannend, weil ja, die Weinkultur ist echt, du kannst 1:1 die Gesellschaft an der Weinkultur ablesen.
In der Tat und wahrlich, auch mit der Klarheit, die viele jetzt gerade proklamieren, weil das eigentlich sich viele wünschen, diese Klarheit und dieses Greifbare, dieses Geradlinige, die Authentizität, die Besinnung.
Authentizität, Nachhaltigkeit.
Stark, ja. Was habe ich als letzte Frage, so als Finale von euch zu erwarten? Also habt ihr Ziele, Wünsche, was wollt ihr unbedingt krass verändern, wo man sagt, das ist unsere Handschrift, dann kann man uns in 1, 2, 3, 10, 20 Jahren irgendwie erkennen, irgendwelche Pläne, was ist so euer großes Statement am Schluss, worauf wir uns freuen können?
Ich würde gerne das Ganze abseits vom Wein sehen. Ich würde gerne die gastronomische Branche so weit verändern, dass sie wieder attraktiver wird, weil so wie die Gastronomie mein Leben nachhaltig verändert hat, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich in dieser Branche arbeiten darf, dass ich so tolle Menschen kennenlernen darf, dass ich so schöne Gespräche habe, dass man sich so wohl fühlt mit seinen Themengebieten, dass man so viel Rückhalt bekommt von der Community und dass es eigentlich echt so einfach ist, wenn ich mir teilweise überlege, das ist natürlich jetzt rückblickend immer leicht gesagt, aber wenn man sich überlegt, mit wie wenig Effort man sich eigentlich so schnell etablieren konnte, würde ich es gerne einfach zeigen, wie einfach es sein kann, wenn man nur interessiert und neugierig ist und offen ist, den Beruf einfach mal einmal ganz kurz für ein paar Jahre lang Überhand gewinnen zu lassen und sich einfach mal treiben lassen kann. Das wäre für mich ganz wichtig, dass die Branche wirklich die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich verdient, weil jeder möchte gut essen, jeder möchte gut trinken, jeder möchte eine gute Zeit haben. Wir wissen alle, was im Moment in der Welt passiert und dafür musst du nicht immer dreistellig bezahlen. Du kannst einen schönen Abend zweistellig haben, aber kannst dich wirklich einfach nach Philosophie und Interpretation von Menschen hingeben und kannst einmal kurz den Kopf abschalten. Du kannst dich dem hingeben, was wirklich zählt, die Miteinander, dass du weniger alleine bist, dass du weniger am Handy bist, dass du weniger in deiner Welt bist, sondern dich einfach öffnest und wieder mehr Gesellschaft lebst. Und dass solche Plätze wie Bars, Kneipen und ländliche Restaurants besucht werden, um genau das zu leben. Und ich glaube, das geht einfach immer, genau wie beim Wein, es geht immer von Produzenten, von unserer Seite aus, für Mitarbeiter und für Gäste.
Ja, absolut. Und in dem Zusammenhang tatsächlich von meiner Seite wird für mich das A und O immer sein, diesen Funken weiter zu versprühen und das Brennen und die Freude für das, was man tut und einfach zu zeigen, dass es wundervoll ist und dass es quasi, für mich ist es das Wichtigste, dass die Arbeit quasi nicht wirklich Arbeit ist, sondern das ist, glaube ich, das, wovon die Gastronomie lebt, sondern es ist einfach ein Lebensstil, es ist Passion, es ist Freude für das, was man tut, so dass es sich gar nicht wie Arbeit anfühlt. Und ich glaube, genau diese Freude und diese Passion, das ist mein erstes Ziel, dass ich die einfach weitertrage, dass ich die zum Gast bringe, dass ich die auch in meiner Freizeit einfach an meine Freunde, an meine Familie weitergebe, die eben das Ganze nicht so kennen. Und ich merke, dass es ankommt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste für mich. Im Endeffekt ist es auch so ein bisschen das, was Noris sagt, auf eine andere Art, weil natürlich, wenn wir diese Passion und dieses Brennen weiterbringen und es den Leuten zeigen und immer mehr Leute daran führen, wie man eigentlich anders auf Qualität, auf Produkte, auf Genuss setzen kann und nicht einfach nur auf, wenn man jetzt sich ganz extrem Deutschland anschaut, ein schönes Auto, ein schönes Sofa, was auch immer zu Hause sieht, sondern wirklich einfach Lebensgefühl. Und wenn man das rüberbringt, ich glaube, ja, so viele Leute könnten da so viel davon profitieren, genießen, Passion weiterbringen.
Definitiv Yin und Yang. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und das Gute ist, glaube ich, dabei, dass ihr jede Woche tauscht. Also, dass die eine Woche der eine mal Yin ist und dann eine andere Woche der andere. Eine tolle Kombination. Ich fand das so regelrecht ergreifend, wie eigentlich grundunterschiedlich und doch gleich ihr beide seid. Wie ihr an einem Strang zieht und welches Bewusstsein ihr für dieses großartige Lokal, für diese Weinkarte, für die Geschichte, aber eben auch für die Zukunft habt. Ich bin so sicher, wir werden noch so viel von euch hören. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch.
Ich freue mich auch, obgleich wahrscheinlich eine Episode mit jedem von euch singulär großartig wäre, dass wir es zusammen gemacht haben. Wenn man damit einen ganz eigenen Eindruck von der jetzigen Service- und Weinkultur im Tantris bekommt. Vielen Dank für eure Zeit. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Dafür, dass sie mit ihren Weingütern dieses Projekt schon seit fast 2 Jahren unterstützen. Und noch ein Riesendankeschön natürlich an dich fürs Zuhören, für die Treue, für die Kommentare, für die Likes auf Instagram. Und einfach für die Unterstützung. Und apropos Unterstützung, es wäre großartig, wenn du vielleicht beim Hören einfach einen Screenshot machst, das auf Insta teilst und mich oder irgendjemand markierst, der es unbedingt hören sollte. Wenn du uns folgst, wenn du uns bewertest, wenn du kommentierst. Oder danke einfach für jedes Like, für jede Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, dass du an unserer Seite bist. Denn nicht nur dank der Schlumberger Gruppe, sondern auch dank dir geht es nächste Woche weiter. Und nächste Woche haben wir wieder einen Deep Dive. Mit dem haben wir ja vor circa einem Monat angefangen. Mit damals Johannes Schellhorn und der Wachau. Diesmal geht es in ein richtig spannendes und eigentlich total verkanntes Thema. Es geht nach Kalifornien. Ich durfte dort mal leben, ich habe mein Herz dort gelassen. Ich liebe dieses Weinland, ich finde diese Weine großartig und ich finde es oftmals nicht im ausreichenden Maße gewürdigt und betrachtet. Das Thema habe aber nicht ich mir ausgesucht, sondern einer der besten Sommeliers in Deutschland. Und das ist kein geringerer als Florian Richter mit seinem Wunschthema im Deep Dive Kalifornien.
Hi, this is Trevor Vets, sommelier at Bar Misera in Antwerp, wine consultant and founder of Club d'Ami. First heard about Norris through Maximilian Zenkel, when they were both working together at Obauer in Austria. At that time, I was the head sommelier at the Jane in Antwerp, a 2-Michelin-star restaurant that was also mentioned in the World's 50 Best. Norris was looking to travel and grow, and Maximilian suggested that he'd come to the Jane. From the moment Norris arrived, it was clear that he wasn't just another young professional. Norris brought energy, curiosity, and a strong sense of precision. Working together, we tried to build a team that was dynamic, fun, open, but also always world-class in execution. Norris played a very big role into that. He was deeply involved in both our wine and non-alcoholic pairings, always questioning, always pushing his ideas forward. But unfortunately, after my 10 years at the Jane, Norris and I went our different paths, and Norris went on to join the Michelin program and went on continuing to develop himself and his craft. I've followed Norris's path since, and it's been very inspiring to see how he's grown, thoughtful, driven, and with a clear identity in what he does. And that's why I'm very proud to introduce Norris, someone who truly represents dedication, openness, and creativity in hospitality. Cheers.
Ja, bevor wir dann zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage an dich, Silvio. In all deinen Gesprächen und Podcastpartner, hat sich deine Idee von Wein oder Meinung über Gastronomie verändert?
Ich glaube, dafür ist diese zeitliche Abfolge viel zu kurz. Also ich mache diese Podcast-Geschichte ja jetzt seit 1,5-2 Jahren, bin davor aber schon seit 30 Jahren in der Gastronomie. Und habe dieses ganz extreme Auf und Ab mitgemacht, von totaler freakiger Verbissenheit bis zu einer gewissen Oberflächlichkeit. Und ich glaube, meine große Erkenntnis, sowohl jetzt in diesen fast 100 Folgen, die wir haben, als eben auch in den letzten 30 Jahren, ist dieses einfach sein lassen und versuchen, den anderen einfach nur aufzufangen, zu begleiten und dafür ein Fundament schaffen, dass er selber brillieren und sich selber präsentieren kann. Also sowohl im Restaurant, der Gast, sei es am Tisch, bei einer Verabredung, beim Geschäftsessen, wenn er sich selber im Wein weiterentwickeln möchte, als eben auch jetzt bei dem Podcast. Und da eben auch mit den Weinthemen. Für mich ist es jetzt noch krasser und noch intensiver geworden, weil ich ja selber nach meiner doch relativ langen Zeit in der Weinbranche eine Meinung habe, eine Überzeugung, ein Statement. Und dann aber eigentlich auch nur so Experten wie euch gegenüber sitze und natürlich deren Meinung so stark respektieren muss, wie ich meine eben auch anerkenne.
Und manchmal ist das teilweise völlig konträr. Und dann ist es das Spannende, da einen Zwischenweg zu finden und zu sagen, auf dieser erfahrenen Ebene, die wir beide bespielen, versuchen wir, keine Lösung zu finden, sondern einander zu akzeptieren, dass jeder in seiner Ebene und auf seiner Seite komplett recht hat und dass es eben beim Wein kein richtig und kein falsch gibt. Und um das vielleicht auf einen Punkt herunterzubrechen, wenn wir diese Ebene nehmen, wir haben handwerkliche Weine, wir haben gut gemachte Weine, wir haben keine reinen Industrieprodukte, gibt es kein richtig und kein falsch, sondern Individualität, und das ist wahrscheinlich meine Erkenntnis. Ich hätte es in einen Satz eigentlich nur pressen können, aber ich habe selber den Weg gebraucht, um dahin zu finden.
Cool. Ja.
Beantwortet das deine Frage? Absolut. Also bist du damit?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass man einfach das Dogmatische rausnimmt. Absolut, ja.
Ja, Akzeptanz.
Kein richtig und kein falsch gibt. Das ist die richtige, ja. Die richtige Form. Perfekt. Danke cool. Dir für die Offenheit.
Ja, und vor allem ja auch diese Individualität, die du sagst. Das ist ja, glaube ich, genau das, ja. Mhm.
Und das ist für uns ja manchmal das Schwierige. Wir müssen, jeder erwartet von uns, dass wir eine Meinung haben. Also sei es Produzenten, sei es Kollegen, ja. Sei es Mitarbeiter, sei es der Chef oder der Gast. Und diese Meinung aber punktuell nicht zu plakativ und vor allen Dingen nicht zu übertönend zu platzieren, ist eben diese Menschenkenntnis, was ganz, ganz viele immer ansprechen, wenige beherrschen, was heutzutage, du bist ja, wenn du laut bist, bist du schnell auffällig und bist schneller erfolgreich, aber vielleicht nicht langfristig erfolgreich, und das dann mit der entsprechenden Harmonie und zum eigenen Typus passend auch zu platzieren und zu leben, das ist, glaube ich, die ganz große Kunst dabei.